einzigen Podcast der Welt, des Universums und allen Universen überhaupt. Mit dabei ist wie immer Thomas. Hallo Thomas.
Hallo, liebe Zuhörer. Hallo Clemens.
Genau. Wir haben hier die 267. Episode unseres Podcasts und schwenken wieder Richtung SG1. Und wie heißt es erstmal im Original, Thomas?
Line in the Sand. Also wir machen hier Strandmalerei.
Wir, genau so, Strand, das wird so ein kunstliterarisches, 4,5 Stunden einschläferndes Ding von unserer Seite. Das haben wir uns fest vorgenommen. Nein, Spaß beiseite. Ja, im Deutschen haben sie sich jetzt das auch so übersetzt, ohne irgendwelche Spirenzchen. Die Linie im Sand. Und ich scroll hier mal zu den anderen Sprachsachen runter. Mal gucken, ob da was auffällig ist. Ja, okay, im Französischen haben sie es geändert. Da heißt es nämlich La Grande Illusion. Okay, das habe ich jetzt Spanisch ausgesprochen, aber also die große Illusion. Und sonst heißt es eigentlich überall so, okay, Linie im Sand gezeichnet auf Japanisch. Wahrscheinlich wird es dann genauso eigentlich heißen. Also die Franzosen scheren dieses Mal aus. Irgendwer ist es immer. Geschrieben hat es Alan McCullough und Regie Peter DeLuise.
Also nichts Unbekanntes.
Genau, das ist jetzt gängig für uns und für euch da draußen bestimmt auch. Quote 0,96 Millionen, was 7,9% damals waren. Dann ist es bei dieser Episode wieder so, dass sie nicht zuerst in den USA erschien. Das ist immer mal so, habe ich das Gefühl. Das war die letzte Episode auch schon irgendwie. Hier steht nämlich 12. Januar 2007 auf Sky One in Großbritannien, dann 19. April 2007 in Kanada auf Air und dann am 20. April, also einen Tag nach dem kanadischen Release sozusagen, erst in den USA, wo das ja eigentlich mehr oder weniger ansässig ist, als die Schauspieler. Und ja, zu uns kam es natürlich noch später, 6. September 2007, wie immer auf RTL 2. Und zwei Jahre später, dann fast zwei Jahre später, am 6. Januar 2009 auf AXN in Japan. Also die mussten sich immer sehr gedulden. Ich meine, wir in Deutschland mussten uns ja immer schon gedulden wegen den Übersetzungen, aber bei denen, ich weiß nicht, das dauert dann alles noch mehr länger und ja.
Ja, Japanisch ist, wobei Japanisch jetzt nicht so schwer ist, ein Bekannter von mir lernt das. Das ist wohl relativ ähnlich von, also die Zeichen sind da das Komplizierte, aber ja. Grammatik oder so.
Grammatik ist nicht so kompliziert.
Relativ oder? Simpel, aber naja.
Na, ich glaube, die deutsche Grammatik ist ja auch sehr kompliziert eigentlich, weil sich dann Dinge verändern, ne? Hier dessen, wessen und wie auch immer. Das machen wir intuitiv ohne darüber nach. Also wenn wir das jetzt aktiv immer darüber nachdenken müssten, wie ich das formuliere, da würde man ja auch ein Kopf kriegen irgendwie. Zum Glück ist es keine Fremdsprache für uns, sag ich mal, das, die wir lernen müssen, weil da ist, glaube ich, Deutsch auch sehr weit oben in der Schwierigkeit, was ich so mitbekomme auf Social Media, jedenfalls von Leuten, die Deutsch lernen müssen oder wollen. Genau. Dann können wir direkt reinstarten und mal gucken, wo die Linie oder Linien im Sand verlaufen. Ich habe nur mitbekommen, es wird einmal kurz erwähnt in der Folge, ja. Und ja, Thomas,
genau, wie springen wir denn ein? Es taucht auf jeden Fall auf, ja. Ja, wir sind im heimischen Gate Room. Das Gate ist schon offen. SG1 ohne Dr. Jackson kommen da die Rampe herunter. Carter und Vala grinsen und Landry dann irgendwie kommt dann dazu. Und ja, wie geht's denn? Ne, wie ist es denn gelaufen? Und Mitchell sagt, ja, super, hier, ne, also können die Uri jetzt total vergessen. Ne, mit diesem Akt, da kann Sam hier in Vegas auftreten. Und Carter, ja, hier komm, lass doch den Scheiß. Und Tiag auch ganz trocken, ja, die Performance des Gerätes hat jetzt alle unsere Erwartungen übertroffen. General Landry und Mitchell ist immer noch bei dem. Ist immer noch so ein bisschen aufgedrängt. Ja, wir müssen noch hier ein bisschen tweaken und da ein bisschen tweaken. Und dann können wir alles verstecken, was wir wollen. Truppen, Schiffe, Planeten. Und ja, wiegelt wieder ab. Das ist schon ein bisschen komplizierter, Sir. Aber wir können das wohl in einem größeren Stile mal testen. Und Landry dismisst sie dann. Und er hätte aber auch direkt genau das passende Einsatzgebiet dafür. Wir setzen den Briefingraum. Der laut IMDb wäre diese Szene auch was länger gewesen. Sie hätten wohl eigentlich in dieser Szene auch über das Ausbleiben eines Erfolges, was die Suche nach Daniel angeht, gequackt. Aber das haben sie wohl hier aus Zeitgründen dann gestrichen. Wir gehen da nämlich jetzt auch in Medias Res, was Landry gerade gesagt hat und erzählt dann hier, ne, Colonel Reynolds hat hier irgendwie war hier auf P9C 882. Und die wollten da wohl den Uri-Fortschritt beobachten. Und ja, ne, und Reynolds, der dabei sitzt, sagt dann auch, ja, hier, ne, vor ein paar Stunden kam dann Prior vorbei. Und Mitchell dann, ja, okay, lass mich raten, sie haben denen ein Angebot gemacht, was sie ihnen nicht ausschlagen können. Das ist natürlich eine Anspielung auf den Paten. Und Reynolds sagt dann, ja, da gab es aber auch einen Twist. Sie wollten, dass man das hier baut. Und dann sehen wir diesen Feuerring, den wir schon kennen, wo man Vala verbrennen sollte, wollte. Jetzt frage ich mich aber, wo ist denn jetzt das ein Twist? Das ist jetzt in jeder ersten, zweiten
Ja,
Uri-Ansiedlung zu
ist jetzt
finden.
Standard, ja, als
Ja, ich weiß
irgendwas
nicht, wo das jetzt ein
Außergewöhnliches,
Twist sein soll. Also,
ja,
das ist jetzt nicht überraschend.
nicht wirklich.
Ja, Vala erklärt das dann auch nochmal auf Rückfrage von Landry. Na, hätte man ja schon mal gesehen und so. Ja, ne, dann, ja, da verbrennt man wohl Leute. Und ja, Reynolds erklärt dann weiter, haben ihnen 3 Tage gegeben und dann werden sie wohl zurückkommen, um da den Fortschritt zu beobachten. Und ja, Tierk will dann wissen, was die Dorfbewohner dazu gesagt hätten. Und ja, haben das sich verweigert und die hätten wohl vor Jahrhunderten schon unter den Gua'uld gelebt und sie wollen jetzt nicht ihre Freiheit aufgeben und haben uns nach Hilfe gefragt und ja, und Vala hatte direkt den Einfall, ach, ihr wollt, dass man Sams Device da irgendwie nutzt, um das ganze Ding verschwinden zu lassen. Und Carter, ja, hier, komm, 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 ne? Das ist erstmal Mehrdienst-Device und ne, also die Modifikationen, die ich da gemacht habe, hätten wohl Potenzial, aber ne, das jetzt irgendwie in einem Feldeinsatz rauszuhauen, das wäre jetzt ein bisschen zu früh und das bestimmt nicht das, was der General hier vorschlägt. Und der General, besagte General, dann ja doch, Colonel Carter, genau das und das IOA meint, es wäre Zeit, das Ding mal außerhalb eines Labors einzusetzen. Wobei, das haben sie ja schon außerhalb eines Labors getestet. Kamen hier gerade von einer Mission, wo sie das wohl irgendwo eingesetzt haben, was kein Labor war. Und wobei ich mich frage, wenn die so eine Tarntechnologie haben, warum reisen die damit jetzt Offworld? Das könnte man auch in irgendeiner Wüste testen, in irgendeinem Hangar
Wo
testen.
es
Dazu bräuchte
sicherer
ich jetzt
ist, zum
ne, das,
Beispiel, ja.
ja, okay, wer weiß, was die Nebenwirkungen sind. So was, ich mal,
Ja, na
schwarzes Loch auf
gut.
der Erde ist
Ja.
vielleicht nicht so tolle, keine Ahnung. Na,
Das
aber
kriegt doch keiner
generell könnte man das auch auf der
mit.
Erde
Ja,
testen,
das
auch im
stimmt.
Labor. Hat er dann, ja, aber hier, ganz respektvoll, Sir, ne, Sie wollen hier, dass ich eine ganze Stadt verstecke? Und ja, sagt er, ist wohl so, ne, hast ja hier 3 Tage Zeit, um das rauszufinden. Und hast du wohl irgendwie, ne, ist das wohl irgendwie möglich, so innerhalb von den nächsten 3 Tagen? Und Fahler, klar, Sir, kein Problem. Und Carter guckt nicht so begeistert. Und auch geil, dass er sich ja auf Valas Wort verlässt. Weil er sagt dann, gut, steht auf und geht. Und dann Carter schon so Vala anschüttelt nur den Kopf. Und ja, schau mich doch nicht so an. Ne? Wir müssen hier eine Village retten. Das ist auch irgendwie ein bisschen krude. Naja, auf jeden Fall, es geht im besagten Örtchen dann weiter. Also, ne, Endteaser, Opening Credits. Hast du nicht gesehen? In dem Dörfchen geht es weiter und eine Tilana, gespielt von Aisha Hinz, sie hat in Star Trek Into Darkness den Navigation Officer Darwin gespielt, insgesamt 69 Rollen, aber nichts Bekanntes dabei. Und sie freut sich auf jeden Fall hier, ne, sind zurückgekommen, also an Reynolds und ja, man stellt sich gegenseitig vor und ja, sie bedankt sich schon mal, ja, ne, also ein bisschen Freundlichkeiten ausgetauscht und dann. Ja, ne, Tilana hat auch schon direkt ein Örtchen rausgesucht, also ein Häuschen rausgesucht, wo man dann das Experiment starten könnte, wendet sich dann an ihren Begleiter, einen Matar, der wird gespielt von Aaron Craven, der hat zuletzt einen Kinsey-Supporter in Staffel 6, Episode 14 gespielt Und er bietet sich an, hier den Mädels ihre schwere Bepackung abzunehmen. Und Vala ist davon ganz angetan, ne? So ein Gentleman und hast er nicht gesehen. Also Vala ist hier sehr, sehr aufgedreht irgendwie, ne? So wendet sich nämlich an Carter. Ach, hilfst du nicht auch gerne Leuten und hast er nicht gesehen, keine Ahnung. Und Carter schaut immer noch wie 7 Tage Regenwetter. Ja, wir kommen in halt diesem Häuschen an. Ja, man packt da aus und ja, ne, Naquada-Generatoren sind direkt 3. Also das Ding, was auch immer man da jetzt aufbaut, scheint wohl Riesenenergien zu verbrauchen. Und ja, ein bisschen Geplänkel, ne? Ist dieser Ort denn richtig für euch? Und ja, Carter bedankt sich nochmal. Ja, ne, so. Und Tila dann berichtet, ja, wir haben hier irgendwie unsere eigene Geschichte hier jahrhundertelang im Geheimen vor den Goa'uld verbergen müssen. Und dieses Haus ist jetzt irgendwie unsere Legacy und ja, ne, war jetzt irgendwie passend, dass ihr ja dann unsere Zukunft rettet hier. Und ja, ein bisschen Smalltalk und ja, Tilana, ja, keine Kater, meine Leute machen sich trotzdem ein bisschen Gedanken, was hier irgendwie die Maschine tun wird und ich würde sie da irgendwie gerne ein bisschen bestärken und ja, Carter fängt dann an, so von wegen, ja, also diese Maschine hier, die schiebt alle Materie in einem bestimmten Radius, in diesem Fall das ganze Dörfchen, in eine andere Dimension. Also wenn der Prior wiederkommt, dann würde er sich euch nicht sehen und hören können. Und er würde sogar direkt durch euch durchlaufen. Und das ist schon der erste Physikfehler hier. Es ist keine andere Dimension, es ist eine andere Phase. Ne, also
Ja,
das hatten wir ja
das,
schon in
ja,
anderen,
genau,
war eine
hat man
andere
schon öfter.
Dimension, dann wärst du woanders. Das wäre dann so wie dieser Mirror, dieser Spiegel,
Ja,
dass du
alle
dann
mit
in der.
Bart.
Ja, eben, genau, so Spiegeluniversum-mäßig, aber das ist es nicht. Also es verschiebt hier nur die Phase. Also je nachdem, das, was Carter hier verschiebt, das sehen wir später auch, dass das so ist. Also es verschiebt wirklich nur die Phase. Und ja, Carter, keine Bange, ne, das tut nicht weh und ist es auch nur temporär. Und ja, nur solange wir den Prior da irgendwie zu verwirren und wenn sie weg sind, können wir alles wieder in den Originalzustand zurücksetzen. Und es ist wohl ein bisschen Zeit vergangen. Wir sind nämlich wieder das Dörfchen. Mitchell kommt da zu Vala und Tialk und berichtet, ne, Sam hat alles aufgesetzt und Tialk gibt Bescheid, dass Reynolds da am Gate steht und der wird dann auch direkt angerufen und dann ist das wieder hier. Es geht zwischen den beiden Locations hin und her. Ne, wir sehen Reynolds am Gate und ja, ne, Mitchell sagt nochmal, ne, hier nicht wundern, wenn wir außerhalb der Phase sind. Hier wird es nämlich richtig gesagt, ne, dann kann man uns nicht hören. Reynolds bestätigt. Und ja, Mitchell hält eine kleine Ansprache auf dem Dorfplatz und ja, wir machen hier einen kleinen Verschwindelbus-Trick und ne, also da macht er einen auf Flugzeugansager, ne, Arme und Beine im Örtchen zu haben, zu jeder Zeit und bis wir zu einem finalen Stopp kommen und alle gucken ihn irgendwie nur, ja, nur sie wissen halt damit nichts anzufangen. Aber Sam Mitchell gibt dann den Befehl übers Radio: Sam, Lighter up. Und dann sehen wir, dass auch Carter fummelt an ihrem Laptop rum, ne, 3D-Generatoren da in Benutzung und ja, dann laufen die hoch. Na, man hört Summen und Surren und dann drückt Carter noch Enter und dann sehen wir von außen, dass das Dörfchen verschwindet. Und ja, Reynolds sieht das am Gate auch und sagt dann auch, ja, wir haben hier schon den beklopptesten Job und Dial us out, Lieutenant. Und dann geht es bei Nacht im besorgten Dörfchen weiter.
Da sitzt das Team an einem Tisch. Es wird ja gespeist mit Tilana und Martha. Es ist eine recht feierliche Atmosphäre. Junge Mädchen überreichen Carter und Vala rote Blumen, die sich dann auch bedanken. Und Tilana steht auf und ja, macht jetzt so eine Amtssprache, vor allen Dingen Ansprache. Ja, heute Abend ehren wir unsere neuesten Freunde von der Erde, deren Weisheit, Großzügigkeit und Freundlichkeit ist. Uns ermöglicht haben, denen zu widerstehen, die uns in die Sklaverei bringen wollen. Und richtet sich jetzt an das SG-1-Team. Wir bedanken uns bei Ihnen recht herzlich, ne? Und es wird sich verneigt. Ja, und plötzlich verneigt sich nichts mehr, denn da ist so ein Blitzdingens-Verschiebefeld-Gedöns, was kurz erscheint. Und ja, sie sind dann wohl wieder in die eigene Phase zurückgekehrt. Die Dorfbewohner irgendwie haben da Angst und ja, man ist ein bisschen auf Alarm. Und weil er meinte, was war denn das jetzt? Ja, Carter glaubt eben, dass dieses Feld zusammengebrochen ist und will sich das jetzt mal anschauen. Er geht ins Gebäude, wo die Ausrüstung steht. Und ja, auf einem Laptop liest sie da irgendwie die Daten zusammen und hat wohl eine gute und eine schlechte Nachricht. Und die gute will Mitchell aber mal zuerst hören. Ja, Carter meint, dass es eben, um alles zurückzubringen, muss eben die Maschine eine Verbindung mit jedem einzelnen Molekül, das ihr aus der Phase schickt, aufrechterhalten. Und das erfordert halt sehr viel Energie. Und sie hat da wohl einen Failsafe. Ja, für gebaut, der eben im Falle einer Stromunterbrechung dann automatisch dann alle wieder in diese normale Phase sozusagen zurückholen würde. Und ja.
Die Frage, die ich mir an der Stelle gestellt habe, was hat das eine jetzt mit dem anderen zu tun? Also sie hat ein Failsafe eingebaut für den Fall, dass es irgendwelche Fluktuationen gibt, dass sich das Ding automatisch abschaltet, weil was weiß ich, was ansonsten
Ja.
passiert. Aber was hat das jetzt damit zu tun, dass alles da drin irgendwie am Orte verbleiben muss? Also das ist auch irgendwie, vor allem jedes Molekül, also ne, da muss es ja auch irgendwie einen Austausch geben, weil ne, irgendwann ist die Luft da drin verbraucht. Also,
Die sterben dann
weiß
immer
nicht.
alle, wenn sie dann länger als.
Ich
Keine
habe
Ahnung.
keine Ahnung, also.
Ach, ich glaube, sie. Ja, sie verklausuliert ein bisschen, dass es halt viel Energie braucht, aber das ist alles ein bisschen, ja, ungenau. Und Tialk stellt jetzt für sich fest, okay, dann ist jetzt so eine Störung wohl aufgetreten oder wie oder was. Und ja, Carter meint, es ist eine leichte Fluktuation, aber die hat eben diesen Failsafe wohl jetzt ausgelöst. Und Mitchell fragt, was man denn da jetzt machen könne. Und naja, das ist ja das Problem an Carter, ne? Ich dachte, ich habe hier diese Stromversorgung stabilisiert und Mitchell fragt, ob sie es denn reparieren könne. Carter sieht es nicht so aus, als ob das so einfach gehen würde. Ja, es ist Nacht im Dorf. Mitchell, ja.
Sekunde, darf ich noch? An der Stelle natürlich auch merkwürdig, warum hat Carter diesen Failsafe überhaupt? Also sie kommt nicht auf den Grund, warum sie das überhaupt gemacht hat. Weil ja, ne, also wenn es da irgendwie eine Powerfluktuation gibt oder so, ja, so what? Dann flackert das Feld vielleicht mal oder so. Aber, na, also das würde man sich jetzt als Laie denken. Aber was passiert denn, wenn diese Fluktuation größer wird? Also, ne, im schlimmsten Fall hätte ich mal gesagt, würde das Feld zusammenbrechen.
Hätte ich
Aber
auch
wenn das
gesagt,
direkt
ja.
vorher abschaltest, dann ist es ja schon, also
Weil das ist
das,
ja, also,
ich weiß nicht, was dadurch jetzt gewonnen ist.
vielleicht hat, also, es ist zwar unlogisch, aber vielleicht hat sie irgendwie Angst, dass man dann in dieser anderen Phase bleibt, aber das geht ja gar nicht, wenn man keine Energie mehr hat. Deshalb,
Ja, eben,
eigentlich
das
bräuchte
funktioniert
es
ja auch nicht.
wahrscheinlich diesen Failsafe nicht. Schreibt uns, wofür man den brauchen könnte. Wir wissen es nicht.
Ja, also.
Ja, gut, ich weiß nicht. Irgendeine Air Force-Bestimmung. Failsafes sind geil, keine Ahnung. Genau. In der Nacht, Mitchell, Waller und Tiag nähern sich der Tilana, die da mit dem Martha spricht und naja, die wirst du jetzt im Stich lassen, fragt sie und Mitchell kommt dann an, nee, liegt es nicht an uns. Gibt es denn einen sicheren Ort, wo du deine Leute hinnehmen kannst? Irgendwie einen Planeten? Habt ihr da irgendwas? Wisst ihr da was? Und Tilana so, naja, aber findet uns der Prior nicht, wenn wir irgendwie woanders hingehen?
Können sich hinter der Bettdecke verstecken.
Genau, einfach mal. Wir tun so, als ob wir schlafen. Oder schlafen einfach. Martha meint dann, ja, vielleicht sollten wir auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, den Wünschen des Priors zu folgen. Und Tilana sagt dann, nee, kannst du knicken, Alter, nach dem Motto so, ne, nicht schon wieder falsche Götter, da müssen wir uns jetzt mal behaupten. Also hat er nicht Lust drauf. Und Tilak meint, ja, der Prior ist ja mächtig. Und Tilana, ja, dann helft uns doch, gebt uns nicht auf. Und ja, mach mal auch nicht, meint Mitchell. Also. Ja, ist man sich verunsichert. Dann geht es weiter in dieser, hier steht immer Dorfbiblio, da morgen ist es und Carter friemelt da weiter an diesen Gerätschaften rum. Und ja, Mitchell fragt hier Kaffee und oh, hier danke oder gibt ihn ihr. Und ja, sie soll doch nicht so aufgeregt sein. Also aus Versehen habe er ihn, es ist entkoffeinierter Kaffee. Und gerade so, oh, okay, trinkt ihn trotzdem.
Das ist hier
Der,
auch im
was man,
Englischen
ach
jedenfalls,
so,
ist das
ja.
das typische Do, was Homer immer macht. Ist
Ah,
natürlich
okay,
auch, ne, Colonel O'Neill ist ja auch ein Fan von den Simpsons, ne, aber
ja.
das ist hier eine Simpsons-Anspielung.
Mitchell meint dann, dass Tiag schon zum Gate gegangen ist, um eben den Prio da drauf zu achten. Und ich hasse es, dich jetzt zu hetzen, Sam, aber da müssen wir mal eine Entscheidung treffen. Hier, Landry war ja ziemlich klar, dass wir eben das Ding nicht in feindliche Hände fallen lassen sollen. Carter ist sich dessen bewusst und hat eben einen alten Kondensator-ähnlichen dem Typ manipuliert, der in den Stargate zwischen dem Gerät und den Generatoren verwendet wird. Und es soll jetzt die Kraft. Was? Also Kraft sammeln und hoffentlich gleichmäßig das versorgen irgendwie. Und Mitchell findet, okay, ja, klingt doch gut. Ja, Teal'c versteckt sich in einem Baumstumpf da vor dem Gate. Es ist hier immer noch Tag und schaut sich das an. Und ja, dann sieht er da was am Himmel und könnte mich hören. Und dann sehen wir auch da so wahrscheinlich mindestens fünf so Ori-Schiffchen rum. Rum fliegen oder die erscheinen da jetzt am Himmel. Und ja, das ist jetzt unsere Zeitmann-Teal'c. Und ja, die Kämpfer, also Mitchell rennt, na, was? Mitchell rennt zu Valla und Dorfbewohner fragen, was denn das? Und naja, Valla, ja, sie suchen uns da und ja, Sam, wir haben hier Schiffe, die da rumkreisen. Also, wie kommst du denn mit dieser Verschwindungsnummer, irgendwie gibt es da Updates. Sie sagt, dass es nur noch ein paar Minuten dauern wird. Das ist jetzt immer hin und her. Ich erzähle jetzt viel länger. Die Szenen sind immer so 5 Sekunden. Oh, was ist denn das hier? Discord nervt. Kann ich das immer? Mein Gott, dieses Rumgeploppe hier. Quit. So. Genau. Mitchell meint, ja, bring die Leute jetzt rein und ergreift dann Martha und dann, nee, du nicht. Und Mitchell, hier, Tia, Kumpel, wie sieht's denn aus? Wir könnten dich jetzt hier wirklich gebrauchen. In den Wäldern, nähe des Gates, Teal'c macht sich auf den Rückweg Richtung Dorf ins Radio. Ja, bin auf dem Weg. Und Teal'c hört dann die Kämpfer da und ja, die lassen so eine Plattform praktisch fallen. Und also wie so ein Ringtransporter. Und dann aktiviert er sich und Ori-Soldaten materialisieren sich. Ja, haben wir das eigentlich schon mal gesehen? Ich weiß gar nicht. Ich fand es irgendwie ein bisschen ungewöhnlich, weil ich dachte einfach, dass die Schiffe da einfach irgendwo landen, aber okay, so kann man es auch machen. Ja, Teal'c meinte, hier können Mitchell, hier Ori-Kämpfer haben hier eine Ringplattform außerhalb des Dorfes hingeschmissen. Es sind Bodentruppen auf dem Weg, ne? Und ja, da kommen eben jetzt mehrere Ori-Truppen auch raus, während er da noch spricht. Mitchell meint dann zu Matar, okay, hier lang, und er joggt dann mit dem vorbei an anderen Dorfbewohnern. Und Mitchell meint dann hier zu anderen auch, hier kommt mit. Er führt sie alle zu Fred, ne? Das ist ja da, wo immer die, was immer langsam durchs Gate fährt. Malp oder Fred ist es immer. Ja, und auch eine gute Frage, die der Mitchell stellt. Habt ihr schon mal eine Waffe abgefeuert? So, und Matar so, nein. Mitchell öffnet dann die P90 oder ja. Und ich glaube, Magazin macht rein und irgendwie und. Mich meint, okay, hier, dann hört mir zu, hier, macht das so und so, zielt da drauf, drückt da drauf und er gibt dann die Waffe an Matar und der feuert die so halb ab und fällt da fast nach hinten um, sich erschrickt. Und Mitchell meint dann, ja, okay, in Ordnung, also stellt sicher, nur sicher, dass eben das Ende darauf zeigt, den ihr töten wollt und das, den ihr nicht töten wollt und also so Crashkurs in einer halben Minute sozusagen. Martha studiert dann die Waffe und alle decken sich dann damit ein. Ja, interessante Szene fand ich, weil sonst sieht man sowas immer nie. Und ja, genau. In den Wäldern, Teal'c wartet dann darauf, dass die nächste Soldatengruppe da wohl materialisiert wird oder ankommt. Ja, und dann ist es so, dass er dann direkt dann mit seiner P90 da auf die ballert. Er trifft da auch mehrere, die da rumstehen und wirft auch noch eine Granate und es wird Feuer erwidert. Also er zieht sich dann zurück und Soldaten folgen ihm. Ja, ganz viele strömen dann jetzt in das Dorf ein und durch die großen Holztür des Dorfes oder das, wie sagt man da, nicht Tür, ja,
Gate, Gate.
Gate, ja.
Ein Stargate, weil es auf einem anderen
Ein
Planeten ist.
Stargate, genau. Ein Dorf-Stargate. Ja, die bewaffneten Bewohner folgen jetzt aber auch. Mehr oder weniger zielgenau dann hinter Zäunen ein bisschen, also wird sie auch ein bisschen geduckt und Waller und Mitchell machen das Gleiche. Ja, dann werden einige auch getroffen hier von der Dorfbevölkerung. Und Waller meint dann auch damit, ja, die können wir jetzt auch nicht ewig hier aufhalten. Und Mitchell, ja, weiß ich. Die Soldaten signalisieren dann aneinander, dass sie sich wohl trennen und dampfen in entgegengesetzte Richtung ab. So vielleicht surrounding-mäßig oder wie auch immer.
Verflanken, sagt Mitchell ja auch.
Ach so, ja, genau. Flankieren uns mal, genau. Und ja, es werden weitere Dorfbewohner auch getroffen. Und Mitchell steht dann auf und geht zurück zur Frontlinie, während eben Carter weiter in dieser Dorfbibliothek da rumhantiert. Und da schleicht dann aber auch einer dieser Ori-Soldaten schon so ein bisschen rum. Ja, sie spürt das irgendwie wohl oder hat da so den Instinkt halt und schießt dann und ja, wird dann aber an der linken Seite des Bauchs getroffen. Also schon kriegt eine schwere Verletzung jetzt zugefügt.
Das ist auch interessant. Also
Ja.
eigentlich wollten die jetzt das Team flanken, um die Kämpfer draußen auszulassen. Warum schleicht der hier durch irgendwelche Häuser rum? Ist das so ein Uri-Feigling, der dann sagt, so viel, okay, bevor ich mich da jetzt
Der hat es
irgendwo.
nicht mitbekommen. Der sendet nicht auf Frequenz 2, sondern auf der 1.
Achso.
Ja, der Praktikant. Genau, ja, Carter schreit dann auch vor Schmerzen und geht erstmal zu Boden, während Mitchell reinkommt und dann schießt er den Soldaten da in den Rücken und Carter ist halt auch verletzt. Und Sam, ja, er kniet dann neben ihr, versucht ihr zu helfen und Mitchell meint, ja, okay, da wird es schon noch gut gehen. Er zieht die Hand von ihrer Seite weg und da ist halt ganz viel Blut, auch durch das Shirt sichtbar. Mitchell ist äußerst besorgt. Carter greift dann mit der rechten Hand nach seiner Jacke, während eben Waller und die verbliebenen Dorfbewohner immer noch sich in den Feuergefecht ja, liefern. Und ja, dann wird noch ein Soldat, Dorfbewohner erschossen, Waller schießt zurück und dann noch einen auf dem Dach erwischt sie, während Martha mittlerweile die Kugeln wohl auch ausgehen und dann hören auch die Dorfbewohner auf zu ballern und heben die Hände und kapitulieren und ein Soldat richtet auch diese Stabwaffe, ein ähnliches Ding, an ihren Kopf. Bleibt, wo ihr seid, meint der Soldat und dann gibt es noch zwei weitere, die auf sie zielen und dann wird sich da ja ergeben halt kollektiv. In der Biblo, Mitchell ist bei Carter und er redet ihr gut zu, ne? Ja, bleib bei mir, alles wird gut. Er wirft dann seine Mütze auf den Boden und von außen der Soldat meint dann, durchsucht das Dorf. Der Soldat erscheint dann außerhalb vom Fenster und guckt da mal rein und okay, wir müssen uns mal bewegen, meint Mitchell und Carter. Nee, können wir nicht machen. Ja, Sam, müssen wir aber, ja, aber das Gerät, ja, alles klar. Mitchell zieht dann aus seiner Weste, glaube ich, so ein C4-Blockstück, wie auch immer. Und Carter so, nee, das kannst du jetzt nicht zerstören. Ja, was soll ich denn machen? Also, ich kann dich ja hier nicht irgendwie da rumtragen. Und Carter meint, ja, aktivier es einfach. Und er steht dann auf und geht zu dem Gerät. Sie schreit dann vor Schmerzen. Und ja, die Soldaten sind da immer noch auf dem zentralen Dorfplatz wohl. Mitchell schaut dann auf die Generatoren. Genau, hatte ich vorhin vielleicht überflogen. Die hat es auch erwischt, mehr oder weniger, und hat es gefunkt. Und ja, das ist nicht gut hier. Die hat es durchgebraten, sagt er nochmal. Also, wie viele denn, fragt Carter. Und naja, einen haben wir noch, mit dem wir arbeiten können. Die anderen zwei sind halt Matschepampe. Okay, dann müssen wir die wohl umgehen. Verbinde doch die Leitung und er. Macht es dann auch anscheinend.
Ist auch geil. Woher will er wissen, was für Leitung das für ein.
Elektrotechniker, Area 51, 2 Jahre. Immer nach der Arbeit nochmal Fortbildung gehabt, die er nicht erwähnt hat, ja. Während auf dem Dorfplatz hier man sich nochmal zu diesem Bibliotheksgebäude umdreht und irgendwie so ein Soldat hat anscheinend was gehört oder. Weiß ich nicht, und mich meint, okay, was kommt denn als nächstes Jahr hier? Es gibt ein Makro, jetzt haben wir schon wieder die Makronummer, hatten wir neulich im SGA, auf dem Hauptsteuerbildschirm. Okay. Und Mitchell, ja, sieht den Laptop halt und ja, keine Ahnung, wo denn, was denn? Und er schaut dann auf Carter, die dann aber schon am Bewusstseinsverlieren ist. Sam, Sam, und ja, Soldaten nähern sich der Bibliothek. Er fängt dann an, irgendwie da wild, ja, irgendwie zu hantieren am Laptop und ja, keine Ahnung, das war's, glaube ich, drückt er irgendwas. Und jetzt sind die Soldaten fast da und Mitchell, na, nun sollte es besser sein. Er trifft, glaube ich, er drückt nur die Enter-Taste oder so. Und dann sieht man auf einmal so ein Dimensionslichtmuster-Gedöns Und aus Sicht der Soldaten eben, die da wohl gerade reingehen wollten, verschwindet das Gebäude auf einmal. Und ja, das ist natürlich ungewöhnlich. Und der Ore-Typ meint, was ist denn hier gerade passiert Richtung Vala? Wieso ist denn das Gebäude verschwunden? Und Vala ein bisschen spöttisch. Naja, war vielleicht der Wille der Götter, kann ja sein. Ja, alle,
der
die
Typ.
Sich den...
Ja, der Typ wird gespielt von Sean Tyson. Der hat zuletzt Sergeant Mecca in Staffel 10, Episode 2 gespielt.
Genau, und der sagt dann noch, ja, alle, die sich den Ori widersetzen, werden umkommen. Er hebt dann seine Waffe und will sie aktivieren. Und dann nähert sich ein anderer Soldat, der dann, das ist eine Stimme, die wir kennen, der meint dann, hör auf und ja, Kommandant, hier, sie haben sich aber mit Gewalt widersetzt und der Typ nimmt den Helm ab und sie werden bestraft werden und war da so, Tomin, oh mein Gott, aber das kann für sie ja nicht überraschend sein, weil sie die Stimme hätte erkennen müssen, würde ich mal sagen. Theoretisch, aber okay. Und ja, dann ist es Tomin, der eben meint, ja, lass sie jetzt, wir nehmen die Ringe hier, bringt sie zum Schiff und also sollen Vala dahin bringen und tötet den Rest, meint er noch. Und es werden die Waffen gezückt und die Dorfbewohner fangen an, dazu ängstlich zu kauern. Und Vala so, nein, nein, Tomin, nein, 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 nein. Sie schreit da und dann hört man da noch das Waffenfeuer und Tomin schaut sie da irgendwie sehr entschlossen an. Und ja, danach ist Vala ja verärgert und schaut Tomin wütend an. Und die Soldaten nehmen sie dann, kassieren sie ein. Ja.
Auch gut, wo Leute drauf achten, vor allen Dingen damals mit HD oder so, da muss er aber schon mit dem Mikroskop vom Fernseher sitzen. Hier in der Szene hat IMDb gewusst, sieht man wohl die reflektierenden Studiolichtern in den Beschlägen an Valas Outfit. Also die spiegeln sich in ihren Knöpfen.
Okay, krass. Okay, da hätte ich da aus Versehen mal Pause drücken müssen und dann reinzoomen müssen aus irgendeinem Grund, um das zu bemerken.
Ja, eben.
Oder wahrscheinlich hätte ich es dann auch nicht bemerkt, weil das ist ja wirklich krass. Ich finde, solche Fehler ich bemerke die eh selten, aber falls ich sie bemerke, ist es wirklich, muss es für mich großspurig sein, so eine Autoscheibe, wo rechts irgendwie noch was spiegelt oder so, aber bei so Kleinigkeiten krass. Ja, da, das ist nicht schlecht. Gutes Auge, die Person, die das gesehen hat. Genau. Ja, in der Dorfbibliothek, Carter ist immer noch bewusstlos auf dem Boden und arbeitet da an einem Verband sozusagen hat so ein Medikamentenkit dabei, Morphium auch, und Carter wacht dann plötzlich mal auf und keucht vor Schmerzen und er sagt ihr, dass sie jetzt mal stillhalten soll, hier, halt mal eine Minute durch noch, das wird dir helfen, und er greift diese Morphiumspritze und injiziert sie in das Bein und er arbeitet dann weiter irgendwie an der Wunde. Und wie lange war ich denn bewusstlos? Naja, anscheinend nicht lang genug, damit ich das hier beenden kann. Halt einfach durch. Und was ist denn da draußen überhaupt los, fragt sie. Naja, die Schießerei hat aufgehört. Die Ori-Armee hat jetzt die Kontrolle. Und dann sieht Carter einen Soldaten, der jetzt diesen Raum wohl betritt. Carter, dann los, Cam. Mitchell hebt seine Waffe und zeigt sie, aber der Soldat ist ja in der anderen Phase und kann, und sieht da nichts und geht, ja, setzt dann die Patrouille halt fort, als wäre nichts passiert. Verdammt, Sam, erschreckt mich doch nicht so. Und was? Naja, das Gerät ist an. Ich vergessen, das zu erwähnen, oder wie? Ja, hast du vergessen? Ja, ich weiß nicht, wie groß das Feld ist, meint Mitchell. Ich glaube, wahrscheinlich du und ich, wir sind die Einzigen vielleicht, die da drin sind. Und gerade erkundigt sich auch nach Tjalk und Valla. Mitchell hat versucht, sie zu kontaktieren, aber da noch keine Antwort bekommen. Carter ist ziemlich neutral, ja, könnte ja alles bedeuten. Könnte es, hey, wir machen das schon, Sam, und sie hat da weiter Schmerzen, während er da ein bisschen die Wunde temporär flicken möchte. Währenddessen sehen wir ein Ore-Schiff im Orbit um den Planeten herum. Und
ja, bevor du da jetzt weitergehst, er hat versucht, Tjalk zu erreichen und Vala. Sorry, Cam ist derjenige, der vorhin noch gesagt hat, ne, zu den Kollegen am Gate und sagte, wir sind nicht erreichbar, wenn wir außerhalb der Phase sind. Was versucht er denn da? Also das macht...
Vielleicht sind die auch in einer anderen Phase, weil sie phasenweise irgendwas probieren. Ja, stimmt.
Das macht überhaupt keinen Sinn. Hattest du vorhin kurz erwähnt, da war ich... War ich zu langsam? Das ist das erste und einzige Mal, dass man sieht, dass es da so mobile Ringtransporter-Plattformen von den Ori
gibt. Ah ja, okay. Weil ich hatte, es fiel mir jetzt nur auf noch und dachte, haben wir das schon mal gesehen oder so? Ja. Genau, naja, eure Schiff im Orbit des Planeten und dann geht's dort in einem Schlafzimmer weiter, wo Valla auf dem Bettchen sitzt.
Tomin, also hat ihr wohl irgendwie ein blaues ja, Kleidchen da irgendwie vorbeigebracht. Er beschwert sich da bei ihr so von wegen, warum hast du hier immer noch die Klamotten der Ungläubigen an? Und Fala dann zu ihm schnippisch dann so von wegen, ja, wenn ich das Ding jetzt anziehe und sage, hallo da, die Ori, dann würdest du aufhören, jetzt unschuldige Menschen abzuschlachten? Und Tomin will dann auch direkt wieder gehen und sie hält ihn nochmal zurück. Und ja, ne, du glaubst ja, alles, was ich dir sage, ist eine Lüge. Und dass ich dich zu oft betrogen habe, was ja überhaupt nicht stimmt. Und ja, ne, aber eine Sache ist auf jeden Fall klar. Es gab wahre Momente zwischen uns. Ich bin dir verfallen. Ich habe dich geliebt. Ne, du bist also auf jeden Fall im Innersten deines Herzens ein guter Mann. Nicht, weil dir das der Ursprung befohlen hat. Und also du kannst doch nicht das mögen, wozu du geworden bist, ne? Also was dein Glaube, wozu dich dein Glaube gemacht hat. Und ja, Antonin, ja, nach all der Zeit, die wir zusammen verbracht haben, kennst du mich so überhaupt nicht. Und ich weiß, dass du mich immer noch liebst. Warum würdest du denn sonst hier sein? Ja, ne, Tobi dann irgendwie dreht sich nochmal um und sagt, ja, also wenn es nach mir gehen würde, würde ich dich sofort hier verbrennen. Ne, und der einzige Grund, warum du immer noch hier bist, ist, weil die Orichi das befohlen hast. Du wirst in diesem Raum bleiben, du wirst niemanden sehen, du wirst mit niemandem sprechen, du wirst in den Wegen der Uri, in den Wegen des Ursprungs unterrichtet werden, bis dich kein Böse, bis sich das Böse nicht mehr besitzt. War dann, ja, ich hab's jetzt nicht so mit Schule und ja, ne, ich werde dich unterrichten, sagt er, das ist meine Bestrafung dafür, dass ich erlaubt habe, dass du mich hier irgendwie verarscht. Und wenn du dich da irgendwie weiterhin auflehnst, dann wirst du sterben. Was ja nicht stimmt. Die Urichi hat befohlen, dass sie am Leben bleibt. Also das ist ja, ist ein bisschen wankelmütig, unser Tomin hier. Das ist er aber in der Folge generell.
Das stimmt.
Ja, wir wechseln zurück auf den Planeten. Mata, Tilana und die anderen Dorfbewohner sind im großen Raum. Tja, verbindet da irgendwelche Wunden und Tja, kommt dann da auch dazu, hat sich wie üblich toll verkleidet, ne, wie wir das so schon so häufig gesehen haben. Er hat einfach eine Robe an und sich die Mütze tief ins Gesicht
Tja,
gezogen.
der Mensch, ja.
Ja, man ist auf jeden Fall begeistert, ihn zu sehen und ja, likewise und hasse nicht. Und wo ist denn der Rest von deinem Team? Und ja, ich hatte gehofft, ihr habt sie gesehen. Tilana verneint das. Matar kommt dann auch dazu und sagt dann, ja, ich habe mit vielen anderen gesprochen, Tilana, also hier du als Ortsvorsteher musst jetzt zum Prior gehen und sagen, dass wir Origin jetzt annehmen und was? Nein? Ja, du hast doch gesehen, wie mächtig sie sind und Tiak dann auch, das ist jetzt aber ein schlechter Grund, um da irgendwie eigenen Grundsätze über Bord zu schmeißen und Matar, ja, aber hier, dass wir hier irgendwie uns ne, verweigert haben. Hat nur zu Tod und Vernichtung geführt. Ja, ne, Tiage, ne, also hier falsche Götter anbeten, ne, die Uri sind das nicht wert. Und ja, sag mal da, ja, Götter oder nicht, ihre Macht ist real und das war sie bei den Gua'uld auch und gegen die Gua'uld haben sie sich auch aufgelehnt. Also das ist jetzt auch also ein schlechter Vergleich. Und jammert dann noch so ein bisschen rum, also bitte, ne. Na, so von wegen, das kann man jetzt auch über eure Leute sagen, ihr habt doch versprochen, uns zu beschützen, na, aber ihr habt das nicht getan. Und ja, wendet sich wieder an Tilana, wir müssen das jetzt tun, auf ihre Gnade hoffen. Oder wir werden alle sterben. Wir wechseln zurück in die Bibliothek, Kata liegt da immer noch auf diesmal irgendwie im Feldbett oder sowas, ne, und hat wohl immer noch Schmerzen und Mitchell dann, ja, hier wird's schlimmer und Carter dann, nee, eigentlich besser, ne, also ja, ne, so wegen Mitchell hat sich wohl ein paar Gedanken gemacht und Carter, oh, und ja, ist gefährlich. Mitchell dann, so von wegen, I can leave the field and still stay out of phase, right? Und es kommt kein Widerspruch und das stimmt ja nicht. Ne, also Carter hat ja doch am Anfang, also er selber hat ja noch am Anfang gesagt, ne, lässt eure Füße und Beine hier drin. Carter hat gesagt, man müsste jedes einzelne Molekül in dem Feld haben. Und vor allen Dingen, warum sollte er außerhalb des Feldes immer noch aus der. Das macht doch keinen Sinn. Dieses Feld, das ist ja ein Feld. Das ist ja jetzt nicht, ne, dass das Ding einmal losgeht und dann das ganze Ding fahrt. Das wäre ja leicht. Dann bräuchtest du die ganze Energie nicht. Ne? Also einmal zum Auffeuern, dann verschiebst du alles aus der Phase
Ja,
raus.
das
Das
brauchst du
bleibt dann so
dauernd die
lange,
Energie. Ja.
bis du das Ding wieder umdrehst. Aber nein, das fällt, was die Phase verschiebt. Also wie er jetzt auf diese Idee kommt, Carter widerspricht auch nicht. Ne? Und sagt sie, hier ein bisschen C4, könnte ich ums Dorfchen herum hier irgendwie rauslegen. Könnte dann irgendwie das als Ablenkung benutzen und hast du nicht gesehen. Macht natürlich auch keinen Sinn, der Plan, weil ne, das C4, wenn es denn überhaupt so gehen würde wie er, wäre das C4 ja auch außerhalb von Phase. Das heißt, das würde keinen realen Schaden machen. Ah, das ist wieder, na, ist auch wieder so ein Mischmal. Und Sam auch nichts, ne, so von wegen. Und Carter schüttelt dann irgendwie ihren Kopf und hast dann nicht den. Hast du noch nicht den Rest vom Plan gehört? Und Katas einziger Einwand ist so wegen, du kannst doch das Gerät hier nicht lassen. Na, also, ja, ich hätte ja jetzt da auch noch ein bisschen C4 für übrig. Und ja, Kater, kannst du jetzt hier nicht die Device gegen mich für mich opfern? Das ist jetzt irgendwie auch noch die beste Chance gegen die Uri. Und ja, sag ich schon, also toll hat sich das jetzt nicht eingestellt. Und Kater dann, weißt du, am Anfang war sie skeptisch und jetzt kommt sie an, ja, das wird schon klappen, ne, war jetzt nur noch nicht bereit. Ne, und ja, ich werde es aber auf jeden Fall nicht schaffen, egal was da jetzt warum kommt. Und nee, also Mitchell hat da andere Pläne. Und sie nochmal, ne, Cam, du musst dich damit anfreunden, dass ich hier sterben werde. Was auch gut ist, weil sie gerade noch vor ein paar Sekunden gesagt hat, so von wegen, ginge es schon wieder besser. Also,
Ja,
ja,
das
weiß
ist
nicht.
Wunschdenken.
Ja, nee, Mitchell, das lässt er nicht zu. Und ja, also selbst wenn du jetzt irgendwie eine Ablenkung schaffen könntest, wir das Gerät zerstören könnten, dann wirst du es auf jeden Fall nie zum Gate schaffen. Und doch. Und Carter, ja, auf jeden Fall nicht am Leben. Und ja, wir wechseln jetzt lebendigerweise in das Schlafzimmer von Vala wieder. Und Vala, Mutumin sitzt da und hat das Book of Origin auf dem Schoß und erzählt dir was vom Pferd. Mutumin erzählt und erzählt. Und Vala versucht da immer ein bisschen was zwischenzuschieben, ne? Also wie viele Leute hast du denn getötet? Hast du da mal nachgezählt? Na, hast du da irgendwie dir Kerben in deinen Uri-Gürtel gemacht und er blabbelt da weiter. Und erinnerst du dich an ihre Gesichter, ne? Ja, oder sind das einfach zu viele? Hunderte, Tausende? Und aber Tomi brabbelt da weiter und versucht es dann anders. Und was ist mit den ganzen Geschichten da drin, die jetzt nicht vom Töten reden? Und dann. Ja, ne, Tumin klappt das Buch dann kräftig zu und ja, ne, so wegen geht dann auf ihre vorigen Fragen. Ne? Sie hatten die Chance, sich selber zu retten und also alle, die den Pfad nicht gehen, sind es nicht wert. Du kannst mir hier alles vom Pferd erzählen, Tumin, ne? Aber ich weiß, ne, das ist nicht das. Ich weiß, dass das nicht ist, das ist, was du wirklich glaubst. Und dann macht er das Buch wieder auf und fängt dann an da zu lamentieren und sie dann, ich habe das Buch gelesen. Ich verstehe, warum es so wichtig für dich ist. Ne? Also die Worte geben Komfort und geben ja auch irgendwie ein paar Values so rüber. Und die wollen hier irgendwie die Leute inspirieren, Ehrlichkeit, Moralität. Und aber Tobin ist das schon wieder zu viel, dann fängt er an, wieder weiter zu lamentieren. Und Warner versucht es dann weiter. Ne? Also diese ganze Kreuzung ist eine Manipulation. Ja, alle, also nirgendwo da drin steht, dass man alle abschlachten muss, die da nicht dran glauben. Wo sagt es das, Tomin? Wo? Na, also, aber Tomin brabbelt da weiter und dann, weil er fast, die Uri sind keine Götter. Tomin klappt das Buch zu und schlägt sie dann, sie geht zu Boden und ja, hat sich auch für die Lippe verletzt und sie dann auch so, ja, okay, du solltest mich jetzt töten und er schaut sie aber nur an und geht dann. Auch im Dörfchen geht es weiter. Der Uri Firstman, den wir vorhin schon gehört haben, der hier Vala eigentlich umbringen wollte, kommt dann da in das Häuschen rein, wo sich die restlichen Dorfbewohner befinden und fragt dann, hier, da gibt es ein Gebäude, das ist verschwunden. Ihr werdet mir jetzt erzählen, was das für ein Trick ist, der das irgendwie hat verschwinden lassen. Und Tilana stellt sich dann vor und sagt so, keine Ahnung, was das für eine Magie ist. Na, aber wenn du jetzt schon uns Bauern hier fragen musst, so von wegen, können jetzt die Uri da irgendwie die große Macht der Uri jetzt hinter diese Tricks schauen? Ja, ich habe euch doch nur gefragt, damit ihr hier einseht, ne, damit ihr die Uri zeigen könnt, dass ihr hier irgendwie Einsicht hattet. Und ja, wenn ihr euch nicht vor den Uri beugt, dann wird euer Dörfchen hier auf die Grundmauern niedergebrannt und ja, ne, also der Typ gibt so ein bisschen Staring Contest zwischen den beiden und dreht sich dann um und dann mischt sich aber mit Matar ein. Ja, wartet und Matar dann, aber nee, also hier bitte, ne, also wird es ja jetzt wirklich hier einfach rumstehen, während unsere Leute sich ermordet werden und ne, also hier da irgendwie diejenigen zu schützen, die uns, die gegenüber uns versagt haben. Und der Ulf Horstmann dreht sich wieder um und sagt, von wem redest du? Und geht dann, Matar geht rüber zu Tiag. Dieser Typ ist nicht aus unserem Dorf, ne? Er kam mit den anderen und hat versucht, uns hier jetzt irgendwie zu verstecken. Und dann wird Tiags Mütze heruntergezogen und ja, man guckt überrascht und ja, sagt der Ulf Horstmann, du hast den Uri sehr gut gedient, mein Freund. Und zu seinen Begleitern sagt er, hier ist Sisem. Und ja, dann wird Tiag gegrapscht, aber dann entscheidet sich der Uri First mal weit anders und sagt dann hier, auch Tilana und Matar müssen hier gegrapscht werden. Und man sieht Matar, dass er davon nicht so begeistert ist. Ne? Wird sich ein bisschen verraten, vermutlich. Ja, oben geht es ohne Verrat weiter. Der im Bedroom, Vala sitzt da. Mittlerweile wieder und ne, Tomin kommt dann rein und entschuldigt sich dafür, dass er sie geschlagen hat. Und ja, man sagt sie hier so: ne, Schläge sind jetzt das Wenigste im Vergleich dazu, was du hier mit anderen Leuten gemacht hast. Ne? So viele Leben, wie du ausgelöscht hast, und ne, das kannst du nie wieder gut machen. Und ne, ich dachte, ich könnte dich retten, aber ne, ist mir klar geworden, das ist wohl zu spät. Und Tomin dann: Ja, du wirst mich nie wiedersehen. Und ja, Vala, das ist irgendwie. Ja, komm hier, erzähl mir noch eine Geschichte. Ne, oder, ne, und sie erzählt dann aber die Geschichte, weil das klang eher so, als wollte sie eine von ihnen. Und dann erzählt sie von den Ori. Ne. Lange Zeit zuvor sind Leute wie du und ich haben sich entwickelt. Sie wurden so advanced, dass sie sich in Energie verwandeln konnten, dass sie in einen Higher Plane of Existence gewechselt haben. Und ja, klingt bescheuert, ist aber so passiert. Und haben herausgefunden, dass wenn Menschen, normale Menschen sie anbeten, werden sie mächtiger. Und ja, haben dann eine Religion geschaffen, um dann in ihrem Namen und ja, um dann mehr Energie zu kriegen, mehr Kraft zu kriegen, mehr Macht zu kriegen. Und ja, ne, also die Religion sagt jetzt auch irgendwie, diese Wesen waren gut, ne, aber sie konnten jetzt ihren Anhängern keinen Aufstieg irgendwie versprechen und können ja, müssten dann ihre Energie teilen, ihre Macht teilen. Und ja, sie benutzen uns Leute, ne? Schmeißen sie dann weg und ich hätte dich wohl nicht anderweitig überzeugen können, aber alles, woran du glaubst, ist eine Lüge. Tumin sieht jetzt weniger überzeugt aus, verlässt das Räumchen und wir verlassen das auch und sind wieder unten im Dörfchen.
Da sind Tilana und Matar auf dem Knien und auf, ja, die an, also wo auch die Dorfbewohner gestorben sind von der Prior verlangt, dass man jetzt rausrückt mit dem, was man wissen täte. Ja, der Prior aktiviert dann diesen Kristall da schon auf dem Boden und Tiag macht eine Grimasse, will sich da wohl widersetzen und ja, fällt dann aber irgendwie bewusstlos um. Martha so, bitte, bitte, ne, hier, wir wurden in die Irre geführt, die Außenseiter versucht uns davon zu überzeugen, dass die Uri falsche Götter waren. Und Tilana so, Martha, und ja, vergib uns, und wir sind jetzt frei und die Lehren des Ursprungs, die wollen wir hier mit offenen Herzen annehmen. Und der Prior so, ja, sag mir, wie, also weißt du, wie die Außenseiter sich versteckt haben? Und Martha schaut Tilana an und der Prior schaut auch sie an und lächelt ein bisschen, während eben Mitchell beobachtet dann durch das Fenster, was da ein bisschen vor sich geht, und er stellt fest, dass das nicht gut sei. Er schaut zu Carter, die da unruhig zu schlafen scheint. Hey, 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 hey. Und er kniet dann an dem Bett und berührt sie am Arm hier. Kein Schläfchen, aufwachen. Und Carter so, mein Laptop hier, Akte. Willst du, dass ich das bekomme da? Und ja, in meinem persönlichen Verzeichnis hier, Briefe und Michel so, Sam. Und naja, es gibt einen an Casey und ein paar andere Leute. Das Passwort ist Fischen. Ne? Also da haben wir wieder den Unil-Bezug.
Ja, in IMDb steht, das wäre ein Hinweis darauf, dass es da doch irgendwie eine wie auch immer geartete Beziehung zwischen den beiden gibt, wo ich mir denke, ja,
Ja,
weiß nicht.
ist einfach so ein Gag, der darauf verweist, aber wir haben ja schon andere Beziehungen hier aufgedeckt, die Mitchell meint dann, siehst du, und dann dreht er sich um und meint, ja, jetzt musst du wieder dein Passwort ändern, ne? Sam, gib bitte nicht auf hier, du musst da auch mal an mich denken. Ich habe mir den Arsch aufgerissen, das Team wieder zusammenzubringen, und jetzt, ne, haben wir das verloren, und ne, Jackson ist ja auch weg, und da kann ich dich nicht auch noch verlieren. Also, er sieht seine Arbeit in Gefahr, oder ja, so Motivationsreden gelöt. Carter meint, dass sie ihr ganzes Leben damit verbracht hat, eben mit der, also der Wissenschaft zu widmen, und in den letzten 10 Jahren hat sie versucht, so viele Menschen davon wie möglich zu überzeugen, dass sie da an falsche Götter glaubten, und sie hat irgendwie nicht das Gefühl, dass die Wissenschaft ihr jetzt irgendwie helfen würde. Im Moment hoffe ich nur, dass irgendwo einer dieser Götter, und Mitchell meint, ja, meine Oma pflegte zu sagen, Gott ist wie ein Präriesturm, wenn du zu sehr hinsiehst, bekommst du Staub in die Augen. Aber es gibt immer noch viele Möglichkeiten zu wissen, dass es da ist. Und glaubst du das auch? Fragt Carter. Und Mitchell, ja, ich nicke im Allgemeinen eigentlich immer nur, weil sie mir dann Makronen gegeben hat. Es gibt eine Sache, von der ich weiß, dass sie wahr ist. Der Verstand ist eine mächtige Sache, egal an wen oder woran du glaubst. Manchmal macht der Glaube selbst den Unterschied in der Welt. Du gibst einfach nicht auf. Sag dir, was wird. Sag dir, was immer du musst. Glaub einfach, dass du es schaffst, Sam. Und dann schreitet dann der Prior durch die Wand und ja, befindet sich da jetzt auch scheinbar im Raum. Oh Mist, meint Mitchell. Ja, er konzentriert sich da wieder und es leuchtet hell. Und ja, Carter und Mitchell schauen da mal zu. Ja, aber der kann da wohl nichts hören irgendwie. Und ja, die kleine Tüte mit Tricks reichen da wohl nicht aus, meint Mitchell Richtung Priya, und der ist ein bisschen, ja, ungeheilt und meint, ja, hier, zeigt euch oder das Dorf wird zerstört. Er dampft dann frustriert ab, der Priya, und Mitchell meint dann, ja, Punkt 1 für die Wissenschaft. Ja, auf dem Platz sieht man nochmal kurz, und dann sieht man nochmal ein Orischiff, und in einem,
Genau, lustig, lustig hier, das ist der IMDb aufgefallen. Hier haben wir mal an CGI gespart. Vermutlich hat man hier irgendwie Aufnahmen von irgendeiner Raumstation genommen, weil es handelt sich um den Planeten da drunten, um die Erde. Man sieht nämlich Asien.
Okay. Ja gut. Passiert. In einem Korridor außerhalb des Ringsaals auf dem Ori-Schiffchen. Tommen begrüßt den Prior bei seiner Ankunft, und der beginnt da eben den Korridor runter zu schreiten. Und jo, Tommen meint dann, ja, vorher bitte ich um Vergebung für mein Versagen, die Mutter der Orichi zu belehren. Und der Prior sagt, oh, hast du gerade das angefangen, Tomine, das wird schon alter Haudegen. Also so sagt er es nicht, aber so kann man es deuten. Tomi meint, ja, bitte erlaube mir, dass ich mich da zurückziehe. Sie ist unerträglich, ne? Ich fürchte, da könnte ich nicht von Nutzen sein. Meine Fähigkeiten sind da als Kommandant viel besser eingesetzt. Und der Prior, in der Tat. Also nein. Ja, du hast dich als rücksichtsloser und geschickter Krieger erwiesen und bist ein guter Anführer, ne? Top-Ebayer, 5 Sterne. Tumin bedankt sich, und ja, da gehe ich doch direkt wieder zum Planeten. Er will gerade da, ja, kehrt machen, und der Prior sagt aber auch, nee, das ist nicht nötig, wir sind hier fertig. Und Tumin so, sorry, aber das raff ich jetzt mal nicht. Und naja, das Dorf wird zerstört. Und Tumin so, warum denn das? Naja, sie wurden vom Bösen berührt, für sie gibt es keine Rettung. Und Tommen, ja, aber wir haben doch alle Ungläubigen eliminiert. Und der Prior so, nicht alle. Ja, aber sagt Tommen, ich dachte, das Dorf hat kapituliert, ne? Wenn du es mir erlaubst. Und er beginnt wieder zu gehen und hört dann wieder auf, weil der Prior dann noch was vor sich hin sabbelt. Und zwar, Markon ging von Uri weg, um seinen Hunger zu stillen. Also war es McKay, okay. Aber egal wie viel er aß, fühlte er sich nicht satt. Als er seine Fehler erkannte, kehrte er zu den Uri zurück. Aber sie bestritten seine Bitten und schlugen das Dorf nieder, das ihn dann wieder willkommen hieß. Der Tommen wendet sich dann wieder dem Prior zu und meint, hier Master und so, aber hier verzeihen Sie mir mal. Ich habe genau diese Passage gerade heute Morgen gelesen, überprüft und Markon betete eben um Vergebung und machte da den ersten Schritt. Und der Prior, ja, und die Hände der Ori umhüllten alle, die ihn zurückbegrüßten. Das Dorf wurde zerstört. Alle, die zu. Was? Alle, die zu treten, okay. Und Übertretungen akzeptieren, müssen bestraft werden. Und Tomin meint herausfordernd, ja, aber das ist doch nicht die Implikation des Textes, Prior. Die Ori gewährten Vergebung, als Markon seinen Fehler erkannte und das Dorf mit ihrem Licht segnete, weil er ihm den Weg zurück auf den Pfad zeigte. Der Prior ist jetzt verärgert und wütend. Wie kannst du es wagen, mein Urteil zu hinterfragen? Und Tomi, nee, das ist halt einfach nur, wo ich nicht unterrichtet wurde, ne, du laberst Scheiße. Das sagt er nicht, aber ja. Ja, und der Prior lenkt wieder ab. So, ja, es gibt viele Worte, aber nur eine Wahrheit. Ja, dann hat man noch ein kurzes Ansteh-Battle, bevor dann Tomi weggeht. Nee, der Prior geht weg, so rum. Und wir gehen in die Dorfbibliothek, wo Mitchell zusieht, wie Uri-Soldaten da am Fenster vorbeilaufen und oder mehr oder weniger schon aus dem Dorf rennen. Und ja, der Schmückel stellt fest, okay, die Räume ist das Dorf und werden das dann das wird. Achso, werden dann wohl das aus der Luft bombardieren. Genau, und Krater, ja, ich weiß, okay, was machen wir denn dagegen? Und Krater schaut ihn auch nur ein bisschen unsicher an. Ja, genau, Teal'c liegt auf dem Bett da im Dorf und erwacht und Tilana rückt ihn dann im Fokus und berührt ihn an die Schulter. Teal'c, hier, es tut mir leid, ich habe dem Prior von dem Gerät erzählt, er hat beschlossen, dass das Dorf zerstört wird, wenn sich deine Freunde nicht zeigen. Ja, dann tauchen Martha und ein paar Dorfleute auf und Martha hält sich da ein langes Messer und andere Waffen haben sie damit und werden bedroht und Teal'c rollt sich vom Bett schwach und Teal'c tritt zwischen Teal'c und den Männern. Und Matar, ja, sagt so, ja, geh zur Seite, Teal'c. Und Teal'c so, was denkst du, was du hier machst? Naja, er muss geopfert werden, um den Uri zu zeigen, dass wir nicht mit ihnen verbündet sind. Und na, machst du mal nicht, Freundchen. Und Matar weiter. Wenn du im Weg stehst, wirst auch dir keine Gnade gezeigt. Gibt hier noch so einen Blick. Ja. Mitchell ist in der Nähe von
Ja,
ihm.
das ist, ja, der Szene ist natürlich einiges merkwürdig. Zum Beispiel, dass die hier die Gefangenen einfach rumlaufen lassen, unbewacht. Ne, dass die sich
Stimmt.
bewaffnen, das ist auch so ein bisschen,
Ja,
also okay, wenn die sich jetzt alle zurückziehen,
vielleicht.
aber wenn die
Ja.
sich jetzt zurückziehen, ne, weil die, weil jetzt das Bombardment ansteht, was erwartet Matar, was denn da jetzt passiert? Und vor allen Dingen hat überhaupt niemand von denen gefordert, Teal'c zu opfern. Es geht
Nee,
darum,
das ist
dass
so
die Leute sich
eigenmächtig.
zeigen. Na, also das
Ja,
ist.
das hat er sich in zusammengesponnen. Genau, Mitchell ist da am Mernis Geräte rumfriemeln und meint ja, das Feld, das müssen wir halt irgendwie um das Dorf herum noch erweitern, für eine Weile jedenfalls. Kater sagt ja, da haben wir aber nicht genügend Energie für. Und Mitchell dann gerade, ja, komm schon, irgendwas muss es da halt doch geben, ne? Sie hat immer noch starke Schmerzen und warte hier, ich hole dir noch mal eine Opiumpulle. Er lehnt sich da nach unten, schnappt sich die Spritze, sie blickt ihn an und vorbei sieht sie da diesen von vorhin noch, von Folgenbeginn, diesen toten Ori-Soldaten und da sieht man diese Stabwaffe und Mitchell ist dabei, ihr das zu geben und sie sagt dann aber mal, warte mal hier, ich muss mal klar denken können, vielleicht gibt es da noch einen Weg, also wahrscheinlich rückt jetzt diese Waffe in den Modus operandi der MacGyverischen Fähigkeiten zu improvisieren. Im Dorfgebäude ist diese Tilana, Martha, Teal'c, Bedrohungsnummer immer noch da und Tilana meint eben zu Martha, das Teal'c jetzt zu töten, das bringt überhaupt nichts. Ne? Also, wenn diese Götter wirklich hier irgendwie der Hingabe würdig wären, ne, dann oder sind, wie auch immer, das kannst du ja gern machen, da bete zu denen, ist mir Knicke, ist mir Wurscht, aber kein Gott sollte eben einen dafür bitten oder dazu bitten, einen unschuldigen Mann zu töten, um eben dessen Heiligkeit, also der Gottheit, da beweisen zu wollen. Ich weiß, du hast auch Angst, da haben wir doch alle, aber wenn wir jetzt sterben sollten, dann hier im Frieden und der Wahrheit des Geistes sollten wir doch da sterben. Also, sie ist jetzt eine Vulkanierin geworden. Während sie dann spricht, weint der Mata und sein Messer zittert auch in seiner Hand und sie kann es ihm leise abnehmen. Also, er wird da von ihr sozusagen wieder zur Besinnung gebracht oder überredet, je nachdem, von welchem Standpunkt man das aus betrachtet. Ja, wir betrachten den nächsten Standpunkt im Uri-Kriegsschiff im Schlafzimmer, wo Valla auf dem Bett ist. Tommen hockt daneben und ja, warum offenbaren sie sich nicht? Und sagt Tommen und Valla so, was denn, wer denn, worum geht's denn, was ist denn hier los? Na, hier deine Freunde, sie verbergen sich da in einem Gebäude auf der Planetenoberfläche und der Prior plant, das Dorf eben wegen ihnen zu zerstören. Hunderte werden wegen des Verrates deiner Freunde sterben und Valla sagt, das sind aber unschuldige Menschen und Tommen, ja, und du bist darüber wohl auch nicht glücklich und nein, er hat die Bedeutung verdreht. Wer? Also Valla steht irgendwie auf dem Schlauch des Drehbuches. Ja. Und Tommen hat der Prior, er änderte die Bedeutung der Geschichte von Markon, um der Situation zu entsprechen oder das anzupassen, um das Töten eben der Dorfbewohner zu rechtfertigen. Und Valla, ja, dann, wenn du denkst, das ist falsch, dann mach halt was dagegen. Und dann, ja, hallo, er ist Prior. Und Valla weiter, da, ja, Tommen hier, diese Leute da unten müssen nicht sterben. Du bist der Einzige, der jetzt noch etwas dagegen tun kann. Helft mir, Obi-Wan Kenobi, ihr seid meine letzte Rettung. So, in der Richtung. Genau, und dann springen wir wieder rüber auf den Planeten in die Dorfbibliothek.
Der Mitchell ist da dabei und zieht jetzt den Kristall aus der Waffe heraus und zeigt ihn dann irgendwie Carter und wird nochmal nachgefragt, so wegen, ja, hier, das willst du wirklich benutzen? Und sie nickt. Ne? Also hier, der Power Crystal in Merlins Device war halt leer. Ne? Und deshalb brauchten wir die Naquada-Generatoren. Und ja, aber ist das hier nicht Äpfel und Möhren? Und ja, ne, Ancient Technology, Uri Technology, ne? Potatoes, Potatoes. Na, können wir aber auf jeden Fall benutzen. Und was muss ich denn dafür jetzt tun? Und ja, hier steckt das Ding mal hinten in die Device rein. Und dann macht er das, öffnet das Gerät hinten. Und ja, versucht den Kristall da rein zu bringen. Der ist aber zu groß. Hat er ja Powerface-Adapter und Power-Interface-Adapter. Und ja, hier der Anschluss, ne, Generator, Ancient Tech und hast du nicht gesehen. Und sie hat dann aber Schmerzen. Ja, ne, irgendwie kommt Mitchell dann auf irgendwie ein anderes Thema. Ja, ne, also hier, du hattest einen haufenweise Morphin, so von wegen, du musst mir das deshalb jetzt irgendwie Schritt für Schritt erklären. Wo ich mir denke, was hat das jetzt mit dem Morphin zu tun? Also, das ist auch ein bisschen merkwürdig. Im Ori-Raumschiff geht es weiter. Wir sehen einen. Genau, der Prior sitzt auf dem Chefsessel und Tommen kommt dann da rein, entschuldigt sich und ja, ne, der Prior, ja, es ist gut, dass du wieder klar siehst. Hallo da, all those, also alle, die einig voranschreiten und ja, Tommen, aber ich bin immer noch so ein bisschen, ne, ich glaube, wir liegen hier irgendwie falsch, ne, also von wegen, die Dorfbewohner haben gesagt, dass sie hier und sich uns anschließen wollen. Und ich glaube, sie wollen das wirklich. Und die Uri, ist das nicht deren Wunsch, dass alle, die ihre Weisheit suchen und den Pfad folgen wollen? Na, und der Prior, Tommen, ich bin ja sehr enttäuscht, ne? So von wegen, du bist jetzt ja irgendwie dabei, den Willen der Uri zu bezweifeln. Na, so von wegen, haben dich jetzt die Unbelievers irgendwie angesteckt und nein, ich habe nicht den Willen der Uri, hinterfrage ich nicht, aber ich interpretiere hier vielleicht ihre Worte anders. Ne? Also, egal was du mir hier erzählst, ne, ich glaube nicht, dass das Book of Origin uns dazu anhält, irgendwie Leute abzuschlachten. Und na, also. Ja, und ich will jetzt irgendwie auch nicht dabei stehen, während die heilige Doktrin hier irgendwie aus Gutheit, ne, und Glaube irgendwie verpervertiert wird. Und ne, da habe ich doch irgendwie geschworen, das irgendwie, was war, wahrzuhalten, irgendwie ne, hochzuhalten. Und ja, aber dass das jetzt irgendwie in einen Hammer verwandelt wird, um Leute uns zu unterdrücken. Und der Prior steht dann auf und schreit, oh, der Jo, und hast du nicht gesehen. Also er macht hier einen auf, wie heißt sie, Greta Thunberg, ne? How dare you? Das war doch auch irgendwie eine von ihren
Ja,
Aussprüchen.
stimmt, ja.
Und Wasserlauben Struns, das fällt mir dazu auch noch ein, so aus dem Fußballkontext. In der Bibliothek hat Mitchell mittlerweile das Ding in den, also den Kristall in so einen Adapter gelegt und ja, drückt dann im Gerät rum und kriegt prompt einen gewischt. Und Carter sagt aber, hey, gutes Zeichen. Na, und er macht sich dann ein bisschen darüber lustig. Ja, du kannst gut reden, ne? Du mit deiner kleinen Fleischwunde. Okay, was ist denn jetzt das nächste? Und sie verlangt dann nach dem Laptop. Ja, ihr Verband ist mittlerweile auch wieder blutdurchsickert. Und sie hat wohl immer noch Schmerzen, weil sie schreit ein bisschen. Und ob sie gut ginge, nein. Und ja, ne, er zieht sie dann aber trotzdem hoch. Man könnte jetzt den Laptop auch im Liegen bedienen. Also warum man jetzt unbedingt Carter aufrichten muss mit einer Bauchverletzung, die
Ja,
dann
das habe ich auch nicht
vermutlich
verstanden. Ich
wieder.
habe das gesehen und dachte, es tut doch weh, bleib halt liegen und es geht schon irgendwie.
Ja,
Ist vielleicht
vor
nicht
allen Dingen
bequem, ne? Aber ja.
eine Wunde, die vielleicht gerade heilt oder so, die
Ja,
reißt ja dann prompt
genau,
nochmal
das lässt
auf,
sich nicht
aber.
so krass bewegen eigentlich.
Ja, auf jeden Fall oben an Bord des Schiffes sagt der Prior, der ist jetzt weniger an Tobin interessiert. Na, hier sieh die Hand der Ori an in Action und dann sehen wir das Raumschiff von außen und es ballert auf den Planeten, also vermutlich aufs Dörfchen. Ja, oben es geht wieder im Schlafzimmer weiter. Tobin kommt hereingeeilt und Valar so, was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Und er grapscht sie. Komm, komm. Ja, sie, lass mich doch los. Und er so, ja, hier komm. Der Prior hat jetzt das Örtchen zerstört. Na, ich konnte da überhaupt nichts tun. Und jetzt halt endlich den Mund, na, damit wir nicht beide irgendwie geliefert sind. Und ja, er führt sie durch einen Korridor und dann in den Ringraum. Und ja, das Schiff hier liegt, will jetzt hier weiterfliegen. Sie werden mich vermutlich töten für das, was ich hier tun werde. Aber ich werde dich jetzt hier runter zum Planeten ringen. Sie so, ja, komm doch mit, Tomin. Und ja, Tomin sagt, ja, du hattest recht, ich liebe dich noch immer. Und ja, dann komm. Und er küsst sie dann. Ja, aber das ist alles, was ich hier an der Stelle tun kann. Und nein, du kannst auch mehr tun. Und sie wird dann auf die Plattform gestellt und dann wird sie heruntergeringt. Ja, Vala ist dann in diesem zerstörten Platz, also ne, alles platt gemacht, man sieht nur noch eine Ebene. Ja, sie ruft, hallo, irgendjemand? Und dann taucht plötzlich das ganze Dörfchen wieder auf. Ist natürlich wieder ein Fehler, weil die Uri haben da ein Loch in den Boden geballert, also das ganze Dörfchen müsste da eigentlich jetzt reinfallen. Ne, das ist, aber das haben wir ja immer, also ne, auch wenn du aus der Phase bist, du kannst ja immer noch über den Boden laufen und hast du nicht gesehen, das ist
Ja,
ja.
genau. Also in Star Trek auch viele Folgen, ja.
Ja. Na, und Tiag steht dann da, irgendwie die ganzen Dorfbewohner hinter Tiag, Valar Maloran und ja, ne, wir berichtet dann, ne, also dass Carter hier in der Lage war, das Feld auszubreiten. Und ja, Mitchell wird dann auch über Radio informiert, dass Valar dann da ist. Und Mitchell erkundigt sich über das Radio zurückzurufen. Also ist wieder das Typische, es wechselt hin und her. Ne, wissen wir, dass das Schiff weg ist. Und Vala hat das gehört und sagt dann, ja, soweit ich das weiß, ja. Ja, also man weiß es nicht. Ne? Also, Tommy hat zwar gesagt, man macht sich jetzt irgendwie bald auf die Socken, aber, ne, und weiß nicht. Man weiß es nicht, aber naja. Ja, Mitchell weiterhin so wegen, ja, Carter ist ein scheiß Verfassung, wir brauchen jetzt auf jeden Fall ein Med-Team und das besagte Med-Team kam dann wohl auch an, weil wir sehen dann in der nächsten Szene den Giant Mountain bei Tag und dann Carter in der Krankenstation und Mitchell, der dann sie besuchen kommt, sagt, hey, du siehst doch schon besser aus und sie bedankt sich. Ja, sie sagt, in ein paar Wochen bin ich wohl wieder komplett auf den Beinen. Das heißt, wir wissen, wie viel, dass da einiges an Zeit vergeht bis zur nächsten Folge. Ja, wird dich hier keiner irgendwie antreiben und ja, sie will da noch irgendwas sagen. Und er sagt, ja, komm hier. Ich hätte ja auch was mitgebracht. Bringt hier einen braunen, unauffälligen Papierbeutel, wo normalerweise jetzt in Amiland-Man eher davon ausgeht, dass da Alkohol drin
Ja,
ist.
ja,
Aber es
Carter
ist
meint
wohl.
wahrscheinlich leider nicht, also sie sagt es nicht, aber.
Ja, guckt dann rein, sind Macarons drin und du hast die gebacken. Ja, Großmutters Rezept und Carter bedankt sich. Ja, hier komm, versucht doch. Ja, versucht sich dann irgendwie rauszureden. Also sie weiß wohl, was ihr da droht. Sie vielleicht später und du magst keine Macarons. Ja, mir ist immer noch nicht so ein bisschen flau und ja, dann versuch doch mir wenigstens, ne, vielleicht geht's dir dann besser. Ja, ich suche dir einen guten raus und dann greift er in den Beutel, riecht an einem, reicht ihn ihr dann und ja, es ist offensichtlich, dass die wohl nicht so gut sind und aber er ignoriert das so ein bisschen. Ja, sind wohl sehr, sehr gut und sie so, ja, doch, sehr gut und Cam dämmert's dann. Du hast es. Ja, tut mir leid. Und ja, ne, so von wegen. Sie bedankt sich dann dennoch trotzdem und er klopfte nochmal auf die Schulter und dann Fade out and credits.
Jawollo. Trivia. Eigentlich sollte es wohl ursprünglich Mitchell sein, der eben verwundet wird, während Carter sich um ihn kümmert, aber das hat man dann umgedreht, weil Mitchell vor ein paar Episoden schon mal verletzt wurde und dann hat man gesagt, das ist ja dann das Gleiche, das ist in kurzer Zeit.
Nee, es würde auch keinen Sinn machen. Es geht ja hier auch ein bisschen um die Dramatik. Also wäre Carter
Genau.
da auf den Beinen, das wäre innerhalb einer Sache von 5 Minuten das ganze Problem gefrühstückt. Ja,
Aber dann
da
hat man
wäre
das
viel
wahrscheinlich auch
weniger
noch
Dramatik in der Folge, ne?
umgeschrieben.
Also.
Genau, dann habe ich noch zwei Sachen gefunden, die sich ein bisschen widersprechen von der gleichen Quelle, startwiki.de. Deshalb, ich lese es vor, aber sucht euch das raus, was stimmen könnte. Ich finde, das widerspricht sich, aber ich enthalte euch das natürlich nicht vor. Also der Grund, warum Dr. Daniel Jackson in der Episode kaum erwähnt wird, ist eben, dass er in Sequest Part 2 verschwunden ist. Und das war die erste Szene dieser Episode, die speziell mit Jacksons Abwesenheit sich befasst, musste man wohl schneiden aus Zeitgründen. Und ja, der zweite Grund ist oder könnte sein, er wurde vor kurzem wieder Vater und wollte eine zusätzliche Auszeit. Also, ich, ja, aber wenn eine Auszeit wird, wieso wird dann eine Szene gedreht, die nicht drin ist? Also, ja gut, das verstehe ich irgendwie nicht. Okay, vielleicht ist es auch ein bisschen. Gerät das durcheinander mit Teil 1 und Teil 2 oder so, das ist ja auch manchmal so. Gut, jetzt sind wir nicht mehr in diesem Teil, aber ihr wisst, wie ich es meine. Ja, dieses Dorf, was wir schon gesehen haben, ist dasselbe wie in SG1, Staffel 10, Folge 2 in Morpheus Arm. Und später sehen wir es nochmal, ich sag jetzt nicht wo. Und ja, aber es kennt ihr auch vielleicht auf Atlantis ist es die Cafeteria da und das Set und Freys Basisschiff Inneres. Ja, das ist oft best da geht's so. Okay, das sage ich auch noch nicht. Das kommt dann vielleicht nochmal später. Genau, dann hat sich noch Joseph Malozzi in seinem Blog geäußert. Genau. Ja, hier haben wir dieses Dorf, also dieses Dorfset halt benutzt und das werden wir wiederverwenden in einer anderen Sache noch. Und das ist sehr groß und mit einer eigenen VFX-Stage. Ja, genau, das wird es nochmal erwähnt. Es ist die letzte, also es ist die letzte Episode der DVD, so rum, bevor der DVD-Wechsel ansteht. Deshalb gibt es wieder eine Director's Series, dieses Mal mit William Roring, der über die Kriegserklärung, die ja gar keine war, ihr habt es gehört, spricht. 10 Minuten geht diese, ja, Director's Series, wo er es als cool da oder empfunden hat, meine Hauptfigur zu töten. In dem Fall ist Emerson gemeint. Wobei aus meiner Sicht Emerson jetzt nicht unbedingt eine Hauptfigur ist, wenn man jetzt die Screamtime der Serie sieht. Aber man könnte sagen, er ist jetzt auch nicht nur einer der ganz Unbekannten, aber für mich ist Hauptfigur jetzt Carter oder Daniel oder so. Also gut. Ja, genau. Dann ist es ja diese Folge, wo viele Explosionen eben durch dieses Minenfeld gemacht werden und da hat er halt gemeint, dass es je mehr Platz zwischen den Schauspielern und den Explosionen ist, desto mehr kann man da veranstalten von der VFX-Technik her. Und dann ist es noch so, dass eben, wo Emerson sich in der einen Szene nochmal beim SGC meldet, hier Beschuss hier und da fliegt alles durch die Kante, sitzt der Miles Platt, so ein Effekttyp im Hintergrund und genau, hat sich da praktisch auch verewigt in der Folge. Dann gab es ja in der Folge auch einige Duplication-Shots, wo man eben in dem Raumschiff halt, ja, wo die gefangen waren und dann mussten da viele so rumlaufen und das hat man eben, hat er gesagt, das filmt er nicht gerne, weil das mega kompliziert ist und dann musste das in verschiedene Gruppen aufteilen und dann zusammenschneiden und dann musste eben gucken, dass die alle das gleiche immer anhaben und das, ja, am besten ist das Dreh an einem Tag, dass die dann nicht irgendwie andere Haare. Und dies, das ist was, was er nicht mochte, aber gehörte halt zu dieser Episode. Und das wird dann eben am Ende alles mit Greenscreen noch die Leute vergrößert oder verdoppelt und so weiter. Dass es nach mehr aussieht, als eigentlich beim Dreh dabei waren. Dann gibt es noch ein Ding, das geht 23 Minuten, das heißt Atmosphäre schaffen mit Jim Menard. Das ist ja der Director of Photography. Weiß nicht, ob es in allen Folgen, aber in sehr vielen. Und der spricht eben darüber, dass die Beleuchtung der Szenen und die Kameraleute, also eigentlich fast schon wichtiger sind als die Schauspieler und Regisseure, denn sie setzen den Look der gesamten Serie. Und dann sagt er noch so eine grobe Formel, die natürlich auch nur grob ist und in Einzelfällen natürlich sich auch unterscheidet. Innerhalb von 7 Tagen würde man eben eine Stunde drehen. So, das ist so dieser Richtwert ungefähr. Natürlich hängt es auch, ob du zu irgendeinem Set in die Pampa fährst oder ob du vor Ort drehst. Ne? Genau, dann hat er noch gemeint, er macht das halt gerne mit Zeichnungen, da kann er immer noch was verändern und dass eben so Ortsbegehungen auch wichtig sind, um zu sehen, was man beim Dreh dann noch irgendwie verändern will, weil man malt sich ja auch vielleicht auch in Drehbüchern irgendwelche Dinge aus und dann geht man dahin und dann ist es doch vor Ort nochmal anders aufgrund von Wetter, Sachen, Beleuchtungsdingen, wo man vorbereitet sein muss. Das fand ich auch witzig, das hatten wir, glaube ich, schon mal, aber kann man ja nochmal erwähnen. Also wenn man jetzt das Original, das fand ich geil, das hat einen Untertitel, ich gucke es dann ja mit Untertitel, diese englischen Reportagen oder wie man das nennt, Specials, da stand dann da, ja, also das Original Stargate am Set aufzubauen, das kostet halt $15.000. Ich finde das Wort einfach geil, Original, also das echte Stargate, weil, also es gibt es, ne? Ist ja klar.
Klar.
Ja, genau. Aber dass es so viel kostet, finde ich immer krass. Ja, das denkt man, also
Ja, das ganze Quader daran zu schaffen, das ist schon.
das ist schon eine Menge Haus, eine große Hausnummer, ja. Und das fand ich auch witzig, aber ich meine es auch schon mal irgendwie gehört zu haben, diese ganzen Glühbirnen von der Daedalus, schrägstrich anderen Schiffen, das ist ja immer ein Schiff eigentlich oder ein Set. Das kann also jede Glühbirne kann man einzeln fernsteuern. Finde ich auch cool, ja. Und das wusste ich eigentlich auch nicht, also. Das erwähnt er eben so im Nebensatz nur, das kann man auch leicht überhören, finde ich. Also für die Produktion von Stargate SG-1 hatte man 9 Tonstudios zur Verfügung. Das finde ich auch krass. Ich dachte vielleicht so 2, 3, aber nein, 9. Okay. Ja. Dann spricht er noch davon, dass eben die Lichtkontrolle ist wirklich sehr wichtig und alles. Und Mist ist es halt, wenn wirklich Licht von oben kommt, so ein Quatsch wie Sonne oder so, totaler Schwachsinn. Denn dann hat man eben die Schattenproblematiken und ja. Was auch eine
Auch wir sind bei Babylon 5.
Grüße. Was auch eine Herausforderung wohl ist, ist eben diese Scheinwerfer, die man ja eigentlich auch, wenn es hell ist, hast du ja trotzdem dann beim Dreh Scheinwerfer aufgrund von, was du noch mehr anleuchten willst oder wie auch immer, oder eine Farbgebung ändern willst. Und diese Scheinwerfer zu verstecken, ist halt auch oftmals so, dass es vielleicht dann nicht immer zu 100% klappt. Das haben wir auch immer mal öfters.
Genau, nachher spiegeln sie sich in irgendwelchen Knöpfen.
Genau, das ist fatal. Wir müssen das Ding neu drehen. Ja, genau. Und dann hat er noch erzählt, okay, es kam ja auch dann irgendwann diese Umstellung auf HD und das war auch eine Herausforderung. Er spricht davon, er mag schon beides und sagt eben noch, dass eben je schneller die Kamera praktisch ist, desto besser ist das Ergebnis dann auch. Und dann hat er noch davon gesprochen, dass eben HD ist zwar ganz cool und so, aber es ist halt Quatsch für Außenaufnahmen aufgrund der zu großen Kontraste und dann kann man das. Da nimmt er praktisch für so Außenaufnahmen, nimmt er da, wenn es geht oder wie auch immer, dann doch lieber
4K.
Film. Genau. Und er hat dann auch so ein, das kannte ich jetzt auch nicht, aber das ist wohl ein Standardwerk oder ich weiß nicht, ob du mal das, heute ist ja nochmal eine andere Zeit, so 20 Jahre später, so ein Pentax-Lichtmesser. Und da bist du halt immer, also weil man es vielleicht mit dem Auge manchmal auch nicht so konkret, so hast du halt so einen Richtwert, wie die Lichtsituation am Set ist und dann, ja, dass es einfach stimmt. Und dann sagte noch, dass man an Drehtagen halt, wenn man irgendwo hinfährt, auch mal so 15 bis 16 Trucks am Set hat, die dann da mit Zeug vollgestopft sind, Schauspielern, Maskenbildern, Setsachen, genau.
Trucks, die mit Schauspielern vollgestopft sind, auch
Ja,
geil.
das habe ich jetzt eher gesagt, aber ja.
Kommen die ganzen Komparsen rein.
Alle so gestapelt,
Da muss noch einer,
weißt
da muss noch
du. Da
einer.
passt doch
So
noch
ein
einer vorne rein, ja.
Gummipümpel.
Alle gestapelt, genau. Ja, das war jetzt ein bisschen viel. Wir kommen zu den Fehlern. Aber es gibt einen Übersetzungsfehler noch. Also es gibt kein deutsches Transkript, das habt ihr gehört, sonst hätte ich es gesagt. Als Vala mit Tomin diskutiert, ne, sagte er, nach all den Jahren, die wir zusammen verbracht haben, aber sie haben ja nur weniger als ein Jahr zusammen in der Uri-Galaxie verbracht, im Original heißt es nämlich After all the time we spent. Also das ist eine kleine
Genau, after all this
Fehleinschaltung.
time we
Ja.
spent, ja.
Finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Kann sich ja auch nach so einer ganz langen Zeit angefühlt haben, weil es vielleicht auch,
Ja, Wala ist ja so, ja.
mit Tomin ein bisschen anstrengend sein könnte, könnte ich mir vorstellen. Aber gut, da ist ja Geschmäcker unterscheiden sich ja. Ja, somit kommen wir auch ganz langsam zum Zitat der Woche. Thomas, war für dich heute denn in der Folge was, wo du sagst, das nehme ich mir mit, das fand ich doch bemerkenswert.
Nee, leider nicht. Also da war jetzt nichts, was mich irgendwie
Ja.
so angesprochen hast. Hast du denn irgendwas Dolles gefunden,
Es
was
ist
mir
nur
entgangen
eins,
ist?
ich hatte mir gar nichts notiert, jetzt habe ich es nochmal gesehen und das würde ich jetzt auch nehmen. Ja, das fand ich ganz witzig, aber ja auch nicht. Also, geht auch vielleicht unter ein bisschen so. Das Passwort lautet eben Fischen, das fand ich ganz witzig. Ich fand es jetzt nicht kontrovers witzig, sondern einfach nur okay. Ein bisschen so O'Neill-Style. Ja, aber es gibt Folgen, wo mehrere Sachen zitatmäßig oder szenenmäßig hängen bleiben, würde ich mal voranstellen. Wir kommen zum Fazit. Wer ist dran?
Ja, ich kann gerne. Also,
Okay, ja, fang gerne
ja,
an.
puh. Ja, mal wieder die Uri, mal, ja, weiß nicht. Also, macht jetzt den Story-Arc irgendwie nicht weiterbringt, sonderlich spannend war das jetzt, fand ich jetzt auch nicht. Na, okay, du hast ein Dorf mal wieder gerettet. Das kommt ja in jeder zweiten Folge gefühlt vor. Man hat den Uri mal wieder ein Schnippchen geschlagen. Ist jetzt aber auch irgendwie noch keinen wirklichen Schritt weitergekommen. Na, okay, sie wissen jetzt, ne, mit den, ja, weiß nicht, mit den Stabwaffen, keine Ahnung, mit 300-Quader-Generatoren. Ja, man hat jetzt irgendwie ein bisschen Technologie, aber ich weiß nicht, kommt das überhaupt später nochmal vor? Ich bin mir fast sicher eher nicht.
Ich meine auch eher nicht, aber vielleicht bemerken wir noch was, ja.
Ja, also, weiß nicht, das ist wieder so ein, ja, Monster of the Week-Geschichte, Technologie der Woche-Geschichte, ja, okay. Na, Tomi, der jetzt irgendwie selber ein bisschen zweifelt, also beziehungsweise an der Interpretation der Priore zweifelt. Ja, das könnte einem nochmal zugutekommen, aber ich glaube, das hat jetzt auch, soweit ich mich erinnere, keine großen Auswirkungen auf den Story-Arc. Ja, puh, großartig Fehler waren jetzt so nicht drin, ne, außer dass sie mal wieder verwechselt haben, Dimensionen und Phase und hast du nicht gesehen. Ich hab gesagt, soliden Daumen in die Mitte fertig, also mehr ist da jetzt. Ja.
Ja, wie hieß es? Outer Limits, die unbekannte Dimension, ne? Oder vierte? Nee, ja, unbekannte. Ja, ich verwechsel. Genau. Ich kann es ja eigentlich auch kurz machen. Ich schließe mich da einfach deiner Wertung an. Es ist ein Querdaumen aus meiner Sicht. Ja, okay, Ori-mäßig geht es irgendwie weiter. So richtig stimmt, so richtig viel auch nicht, sondern so halb. Aber es ist der Bezug mit den aktuellen Gegnern, der ja auch immer in der letzten Zeit aus unserer Sicht jedenfalls manchmal auch zu wenig war, weil man dachte so, okay, so viele Folgen haben wir nicht mehr. Ja, das muss ja auch zu einem sinnvollen mehr oder weniger Ende oder Ausklang, würde ich es fast dann nennen, von SG-1 dann ja geschrieben werden. Dann das, ne? Ja, Verschwindibus-Nummer hat man schon oft hier nochmal, wie du schon gesagt hast, diese Schwierigkeit ist hier, dass eben Carter verletzt ist und nicht mehr so agieren kann. Und dass eben unser Mitchell das mehr oder weniger handeln muss und das auch kann, komischerweise. Gut. Ja, das, was mir ein bisschen, also negativ ist nicht, ja, ist zu viel, aber ein bisschen aufgefallen ist, man hört hier immer mal so, ich glaube zweimal so, ja, ne, hier, die Orizi hier und die Orizi meint das. Ja, aber wo ist sie denn? Also, sie bekommen wir nicht zu Gesicht. Das hätte für meine Sicht der Folge vielleicht noch mal was gebracht. Das muss ja auch nicht viel Screentime sein, aber sie hat ja in der Serie schon, finde ich, gar nicht so viel Screentime. Und da kannst du doch hier mal kurz, wie sie da noch mal vielleicht auch mit Daniel hier spricht, weil, ne, okay, vielleicht wollte man sich das auch aufsparen für die nächste Folge oder so. Aber das, ein bisschen habe ich es halt vermisst, weil das ist für mich auch eine akute Sache. Was ist denn jetzt mit Daniel und die Urizi und wie auch immer, wie geht's da weiter? Das hätte ich für sinnvoll
Ja, das,
empfunden,
also,
ne? Also,
das hast du völlig recht. Das fehlt natürlich ein bisschen in der Folge. Das ist jetzt so, ach ja, Daniel Jackson ist zwar weg, aber wir machen jetzt mal
ja.
Daily Doing. Also, wie ich ja vorher gesagt habe, sie haben am Anfang an der Briefing-Szene ja den Teil rausgenommen, wo sie sich darüber unterhalten, dass man Daniel immer noch nicht gefunden hätte. Also, das
So
wäre
eine,
schon eigentlich
ja.
immens wichtig, weil das ist eigentlich die Priorität
Eigentlich
für
schon.
SG-1. Also, das ist,
Und das
ja.
hat man so nicht negiert, aber das passt, also er ist halt weg und es wird gar nicht so Bezug drauf genommen. Das finde ich ein bisschen Schade, und wir kennen ja viele SG-1-Folgen, und wenn da mal einer weg ist, gerade in den ersten Staffeln, also da wird immer Bezug dazu genommen, auch wenn gerade was anderes ansteht. Deshalb ist es ein bisschen.
Wobei du mit deinen vielen Quellen, hatte das einen bestimmten Hintergrund, dass Daniel da jetzt in den Folgen nicht auftaucht? Hatte der irgendwie einen Film, den er gedreht hat?
Nee,
keine Ahnung.
Filmtechnisch nicht. Also das war eben, er wollte diese Auszeit, weil er dann nochmal Vater wohl wurde.
Ach so, genau.
Genau,
okay,
das,
ja,
das
das
wurde
hatten wir jetzt nicht
gemeint.
gesagt, ja.
Aber gleichzeitig wurde ja auch gesagt, dass eine Miniszene hier schon gedreht wurde, die sich mit seiner Abwesenheit befasst, aber eben aus Zeitgründen nicht reingepasst hat. Und da weiß ich eben nicht, stimmt beides vielleicht irgendwie, aber beides aus meiner Sicht widerspricht sich in diese Sachen ein bisschen. Aber schreibt uns gerne, wenn ihr noch eine andere Quelle habt, die da noch mal was zu geschrieben hat. Das ist vielleicht dann in der Nachreichung noch mal interessant. Genau, dann sind wir uns ja einig und hoffen, dass es da vielleicht noch mal sinnvoller und storytechnisch mehr Fokus auf die Hauptcharaktere weitergeht demnächst. Wir beobachten es für euch, mit euch gemeinsam. Geht es dann aber erstmal in der nächsten Woche wieder auf Atlantis weiter. Und zwar heißt das Ding Echoes. War das nicht so ein Film? Stimmen aus der Zwischen. Gab es das, so ein Horrorfilm? Warte mal. Verwechsel ich das gerade? Warte. Ich gucke es mal. Stimmen aus der Zwischenwelt oder so. Wahrscheinlich verwechsel ich das gerade. Nee, Echoes, Stimmen aus der Zwischenwelt. Ich habe den Film, glaube ich, nie gesehen, aber irgendwie kommt mir der Titel bekannt vor. Mit Kevin Bacon. Okay, Jennifer Morrison. Gut.
Bacon.
War das wieder Homer? Das ist die Homer-Folge
Genau.
hier. Ja, sehr gut.
Ja.
Genau. Im Deutschen heißt das Ding Die Warnung. Da sieht man einen Wal, der zurückkehrt, und da Atlantis schippert da rum. Es geht um Halluzination. Dr. Beckett. Ja, da gibt es noch weitere Probleme, steht hier. Ein
Klingt
bisschen
wie Star
Wal.
Trek 2.
Der mit den Walen.
Ja,
Ja, wir gucken mal. Aber
genau,
vielleicht ist nur
genau.
einer und das ist völlig anders. Ja, also deshalb, Daedalus sehe ich auch. Und Antikerlabor, okay. Paddlejumper im Wasser. Na, wir gucken mal. Das klingt alles ein bisschen halb esoterisch, visuell, erscheinungsmäßig. Das kann ja immer mega gut oder mega langweilig sein. Wir hoffen natürlich, dass es mega gut ist. Und dann würde ich sagen, ja, schaltet nächste Woche gern wieder ein
Ja,
und.
nee, wir haben die News vergessen.
Ach so, hier Blue Bricks. Oder das
Ja,
meinst
Blue Bricks zum einen,
du? Ja.
genau, ja, das kannst du da gerade erwähnen.
Genau, Blue Bricks bringt, wie auch immer, demnächst, oder es wurde angekündigt, eben Atlantis raus. Das Set, das wird um die 100 € kosten, steht hier. Manchmal ändern sich die Preise noch, deshalb sage ich jetzt, hier steht jetzt 99,95 € unbezahlte Werbung. Irgendwo hatte ich auch gesehen, wie viele Teile das waren. Hier sehe ich es jetzt gerade nicht mehr. Und auf jeden Fall ist es eben das Atlantis-Set. Und eine kleine Daedalus ist da, glaube ich, auch irgendwo zu sehen gewesen. Ja. Und genau, wer sich dafür interessiert, kann sich das ja auf die Wishlist setzen. Da gibt es auch so eine Wunschliste. Kennt ihr ja von Steam, die Wunschliste, das System, falls ihr da mit der E-Mail registriert seid. Genau. Und du sagst die andere News. Stimmt, hätte man fast vergessen.
Genau, die andere News ist, auf Netflix läuft jetzt seit 2, 3 Wochen, je nachdem, wann das hier rauskommt. Also wir machen das ja immer live,
Genau, das ist
aber
immer
ne,
live.
auf Netflix kommt jetzt Stargate. Meine ich nicht so, oder habe ich das nicht letztens auch auf Pluto gesehen? Warte, ich guck mal gerade.
Also ich weiß, auf Nitro kommt es halt im Free TV immer, ne? Aber ja.
Ja.
Pluto
Also
könnte
ich.
auch sein, die haben auch immer so Sci-Fi-Sachen.
Ja, Stargate Atlantis kannst du da gucken. Bei Netflix war, glaube ich, in der Ankündigung war SG-1. Im Pluto TV kriegst du mittlerweile Stargate. Wobei hier steht On Demand. Ach so, den kannst du so gucken.
Ja.
Das ist nicht Livestreaming. Da kannst du dir die einzelnen Folgen, wann immer du Bock hast, gucken.
Genau, ja, dann
Ja, seid ihr völlig,
seid ihr
ne?
versorgt.
Netflix-Abo.
Genau, bei Prime ist es leider, meine ich, so, dass man die gerade kaufen muss. Das wäre sinnvoll, wenn das im normalen Prime auch enthalten ist, weil Amazon hat ja MGM
Ach so, ja,
gekauft.
das ist mit diesem MGM Extra Channel, den man dann
Ja,
irgendwie abonnieren muss. Ja,
deshalb
ja.
hat mich das auch mit Netflix ein bisschen verwundert, aber gut, je mehr Leute Stargate sehen, desto besser werden hoffentlich die neuen Sachen, die kommen, weil man da die Leute erreichen will.
Genau, wir berichten einfach demnächst bei den Dreharbeiten
Ja.
aus live aus London. Ich habe festgestellt hier mit
Ja.
dem Mikrofon, das funktioniert ja auch. Es gibt Rode-Apps, die kannst du dann einfach aufs Handy habe ich auch schon
Ja.
drauf. Das heißt, man klemmt dann einfach nur das
Sehr
USB-C-Gerätchen an und
perfekt,
dann
ja.
kann man unterwegs
Ich habe auch
aufnehmen.
so, die habe ich, schweifen ab, ist egal. Habe ich schon für andere Sachen probiert, so Ansteckmikrofone. Da pinnst du was ins Handy noch rein, so einen kleinen wie sagt man, Receiver oder wie auch immer man das nennt. Und das ist von der Qualität auch sehr gut. Und die hatte ich mir mal gegönnt bei einem Angebot, bei einem
Genau, hattest du
Händler.
bei Erfolge hattest du, glaube ich, einen,
Genau, da
habe
hatte ich
ich
die
das auch schon gekriegt, ja.
mal getestet. Da bin ich rumgelaufen, deshalb waren da noch diese Geräusche vom Laufen. Aber ja, so ist es doch. Ja, das finde ich sehr gut. Und ja, passt immer auf, das wollte ich eigentlich vorhin sagen, was bei euch so Phase ist.
Genau. Nein, Dimension, was bei euch so Dimension
genau,
ist.
das ist der neue Spruch. Was ist denn bei euch so Dimension? Vielleicht Jugendsprache, wer weiß es. Susanne Daubner, vielleicht hört sie das.
Jugendworte
Ja.
2026.
Genau. Und
Voll Dimension, ey.
Gott. Unterstützt uns gerne über den Kofi-Link, wenn ihr mehr von diesem Klamauk hören wollt und das mal mit einem Kaffee springen lassen möchtet. Ist es ein Satz? Naja, schnell runter moderieren, dann fällt es nicht auf, wenn der Satz irgendein Buchstabe oder Wort fehlt. Wir sagen bis nächste Woche. Wir treffen uns auf Atlantis. Macht's gut und genießt
Jo.
das Tauwetter. Tschüss.
Ciao.